Ja, einen kleinen Moment warten wir noch, aber ihr dürft gerne schon mal retweeten. Am Montag sagt der Hessen zu mir, hä, wir haben doch Montag. Dann kam der Dienstag, Hessen war nicht da und heute schreibt er, schönen Dienstag, Mittwoch. Also, kurze Erklärung, ich bin nicht dem Space-Wahnsinn anheimgefallen, aber mein Mann hat im Moment völlig komische Arbeitszeiten. Das heißt, ich sitze hier abends ganz alleine und da habe ich mir gedacht, wir sind ja alle im selben Irrsinn gefangen, da können wir uns auch gegenseitig die Taschen voll heulen. Also bei mir hat sich jetzt mittlerweile wirklich der Galgenhumor losgelöst. Ich sehe das Ganze nur noch sarkastisch, weil ich sonst einfach nicht mehr weiß, was ich zu diesem ganzen Schwachpunkt noch sagen soll. Ich habe mir heute übrigens die UN-Sicherheitskonferenz mit Melania reingezogen. Das ist für mich immer noch der Running Gag überhaupt. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das ist schon, ja, was soll ich sagen? Fällt jetzt so auf die Schnelle auch nichts ein, was ich damit vergleichen könnte, aber es ist schon wirklich irgendwie, schon alleine, wie sie da reingewackelt ist, war ja Comedy-Show pur, was soll ich sagen. Aber daran sieht man irgendwie, wie ernst Trump uns alle eigentlich nimmt. Und ich habe gerade einen Post abgesetzt über die ja, Jungs und Mädels, die in der Ukraine bei diesem verflixten Matschwetter in den Gräben hängen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, jetzt ist ja was Neues. Also das ist ähnlich wie bei meinen Hunden, wenn die ein neues Spielzeug haben, dann lassen die das alte zerfledderte auch da liegen und rennen dann nur noch mit dem neuen Spielzeug in der Gegend rum. Im Moment haben sie gar keins, weil sie alles zerfleddert haben. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch hin. Aber ja, so ist es ungefähr. Also gestern war Lanz und Maischberger beide das Thema Iran. Völlig idiotisch in meinen Augen. Weil ja, mehr als informiert werden kann man ja nicht. Doppelt informiert sitzt nicht unbedingt besser. Also man ist da immer sehr schnell wieder weg von der Ukraine und was mich eigentlich daran wirklich nervt, ist, dass es eigentlich viele Dinge geben würde, die wir machen könnten für die Ukraine, sie aber einfach nicht tun. Und das ist das, was mich eigentlich so sauer macht. Also ja, man könnte jetzt auch sagen, okay, Trump macht da unten jetzt Bambule, aber wir kümmern uns jetzt tatsächlich um Europa und dementsprechend um die Ukraine und lassen mal alles andere außen vor. Dann wäre auf beiden, ja, Plätzen dafür für Ordnung gesorgt. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, neigt der Mensch dazu, immer den Spot auf das Neue zu richten. Und ich bin darüber wirklich stinkesauer. Zumal das Video gerade hat mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben, weil ich natürlich so eine dumme emotionale Kuh bin, die sich dann wirklich vorstellt, man sitzt da in diesem Matsch, dieser Matsch klebt einen an Händen, im Gesicht, überall. Und wenn ihr als Kind schon mal Matsch gespielt habt, dann wisst ihr, wie eklig das eigentlich ist, wenn das trocknet. Und man sitzt da und hat die Gedanken an die Frau, an die Kinder, was weiß ich. Und weiß aber auch, im Moment tut sich da nicht viel, weil im Iran gerade Krieg ist, sind wir hier die Vergessenen. Und wer weiß, ob da überhaupt noch was kommt, weil die brauchen das jetzt alle selber. Und wir sitzen aber trotzdem hier und wissen nicht wohin. Ich könnte im Moment nur noch ausrasten. Und deswegen kommen mir die Spaces eigentlich ganz gut zu Pass. Ja, also Birgit stützt uns heute wieder, dass wir diesen Space überhaupt machen können, weil ja immer noch der Tech-Milliardär nicht geschafft hat, die Spaces zu stabilisieren. Aber wir haben eine Birgit. So, ja, Monolog halten tue ich hier nicht. Wenn ihr nichts zu quatschen habt, dann habe ich mich vertan, dann brauchen wir vielleicht gar keinen Space. Ich hoffe mal, ich sehe und höre heute alle. Weil das ist ja auch immer ein bisschen Schwachfug. Sehe ich den Gag nicht oft im Bild mit Melania Trump? Kann sein. So. Wo ist denn jetzt die Birgit hin?
Jetzt bin ich da.
Da ist sie ja.
Birgit, hallo. Bitte. Hallo zusammen. Ich wollte nur kurz was einbringen. Und zwar geht's darum, dass bei den Paralympics anscheinend 9 Staaten die Eröffnungsfeier boykottieren. Und der deutsche Athletensprecher des DOSB hat heute bekannt gegeben, dass sie ein Video gemacht haben, warum und wieso das, sie das machen. Also das heißt, da kommt die Ukraine vor, hat er gesagt. Sie machen das für die Ukraine und in dem Film wird das genau noch erläutert. Und da bin ich jetzt einmal auf diese Eröffnungsfeier gespannt.
Ja, das kann ich dir schon sagen, weil die Ukrainer Jacken haben, auf denen die Umrisse der Ukraine zu erkennen sind, durch Farbflecken. Und die gesagt haben, das ist auch eine politische Botschaft und sie sollten sich bitte andere Jacken zulegen. Also das ist, ja. Und ja, andere genau. Länder haben das dadurch dann boykottiert und wir sind wieder mal nicht dabei. Und das ist doch. Ja immer das, was ich so, ach diesmal
auch
doch,
ja. Auch Deutschland, deswegen hat der Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbunds gesagt, es kommt ein Video, die erklären dann, dass sie das Ganze wegen der Ukraine machen und werden da auch ein paar Worte dazu sagen.
Aber auch du sollst nicht dazwischen quatschen, liebe Birgit.
Sorry.
So, ja, also gut, dann sind wir jetzt dabei, aber nur, weil jemand anders den Anfang gemacht hat. Also ich habe so etwas, so eine Aktion noch nie als erstes von Deutschland gehört. Und das finde ich immer so ein bisschen traurig. Das ist genauso gut, ich weiß nicht, Lettland, Estland, irgendwo haben sie eine russische Botschaft zugemacht. Die haben gar nicht vorgewarnt. Die sind mit einem Presslufthammer angerückt und haben das Schild von der Wand montiert. Gleichzeitig sind da so ein paar ins Haus rein und haben gesagt, ihr könnt eure Brocken packen, auf Wiedersehen. Also das sind so Aktionen, genau so muss man eigentlich mit den Russen umgehen. Nicht, dass erst einer kommt mit Plätzchen und sagt, also wir müssen uns mal hinsetzen. Also wir haben uns jetzt mal überlegt, macht ja im Moment auch gar keinen Sinn hier so mit uns. Vielleicht könntet ihr jetzt erstmal nach Russland, das ist nicht, dass wir jetzt sauer auf euch sind oder so, aber vielleicht erstmal jetzt nach Russland. Nein, rein Kavums Kabauts hier packen, ab nach Hause. Genauso gut, wie sich mittlerweile viele Russen an sämtlichen Flughäfen aufregen, dass sie in bestimmte Länder nicht reingelassen werden. Ja, genau so muss das laufen. Lasst die heulen und zetern, ist doch scheißegal. Die haben da überall nichts mehr zu suchen, ganz einfach. Und das ist eine Sprache, die Russen verstehen. Und alles andere ist nur Gewäsch. So, jetzt ist die Konstanze dran.
Ja, schönen guten Abend. Ja, das ist ja logisch, dass die Ukraine da jetzt in der Berichterstattung nicht mehr ganz so auftaucht, ne? Weil der Iran erschüttert praktisch den gesamten Nahen Osten und da ist da natürlich die Öllieferung in Gefahr. Und das hat jetzt zur Folge, dass da jetzt schon Gas ist, glaube ich, sogar schon um 30% gestiegen und beim Öl weiß ich es jetzt nicht. Jedenfalls hat schon mächtig einen Sprung nach oben gemacht. Und das ist garantiert noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also das kann die Weltwirtschaft praktisch ganz schön in Schütteln bringen und in Straucheln. Und Trump kann hohe Ölpreise auch überhaupt nicht gebrauchen. Ja, und China, ja, die beobachten das natürlich gut, dass Amerika sich da jetzt verausgabt, ne? Je mehr die da an Defensivwaffen verlieren, dann sind die natürlich aktionsfreudiger, ne? Die können ja dann eher zugreifen. Also eher was machen, weil die Amis da ihre Munition mächtig. Wo ich lachen musste, die Saudis haben wohl in ihrer Verzweiflung wegen den iranischen Drohnen schon bei der Ukraine angefragt, wegen Abfang. Naja, das ist, man fasst es nicht, das ist so offensichtlich. Es gibt genau 2 Länder, die extrem erfahren sind in Abfang von Drohnen. Das sind Russland und Ukraine. Und ich möchte bald behaupten, dass die Ukrainer noch besser sind. Weil die dafür noch viel mehr Waffen zur Verfügung haben, als die Russen. Ich begreife es nicht. Da müssten die Saudis oder irgendeiner müsste auf die Idee kommen, die mal sagen, wir schieben jetzt der Ukraine massenhaft an Geld zu, also die arabischen Länder, die sind ja alle nicht arm. Und dann sollen die uns da helfen, wie wir diese Abfangdrohnen herstellen. Ja, und Ausbilder lassen sich da bestimmt auch finden. Das gibt's nicht. Da könnte jetzt, wenn die mal ein bisschen schlauer wären, eine Hand die andere waschen. Aber ich glaube, so schlau ist da keiner von den Brüdern. Ich hoffe, man hat mich jetzt gehört, auch du, Bummel?
Ja, ich hab dich gehört, ich dachte nicht toll.
Ja, und ich habe extra ein anderes Handy heute genommen. Mein altes. Wollen wir hoffen, dass das durchhält. Gut, erstmal Ende.
Wir drücken die Daumen und dein Ende ist Reik Anfang. Bitte schön, Reik.
Ja, hallo erstmal. So, ein paar Dinge. Zu dem olympischen Zeug. Das geht schon eine ganze Weile, dass einige die Eröffnungsfeier der Paralympics boykottieren wollen. Alleine als rauskam, dass die Russen dort unter eigener Flagge antanzen dürfen, genauso wie die Belarussen. Weil wohl unter den Athleten der russischen Paralympioniken oder wie die Typen heißen, nicht nur Sportler sind, sondern wohl auch Teilnehmer der Spezialmilitäroperation. Mindestens einer ist wohl bestätigt dabei. So, also ein Ork, der in der Ukraine von einem Ukrainer verkrüppelt wurde, darf jetzt dort spielen. Alles klar, sehr gut. Macht Sinn, nicht wirklich. So, dann Nahe Osten. Es ist schon immer ein Pulverfass gewesen. Ich weiß auch nicht, was der liebe Gott sich dabei gedacht hat, unser blödes Öl bei den doofen Arabern zu verbuddeln. Das Problem haben wir ja schon immer gehabt. Ja, dann zum Ölpreis. Warum steigen eigentlich jetzt schon die Benzinpreise? Die haben doch noch gar kein neues Öl eingekauft. Ich hasse diese kapitalistischen Mineralölkonzerne dafür.
Das hatten wir gestern schon in dem Space. Ja, das stimmt.
Ja, ja, was soll das? Das ist doch noch gar nicht hier angekommen, das teure Öl, was sie jetzt gefördert haben. Und die haben ihre Fördermenge mit Sicherheit nicht verringert da unten. Die wären ja schön blöd. Jetzt bauen sie richtig mehr ab, weil jetzt gibt's ja richtig Geld dafür. Egal. So, das. Dann die Aktion, mit denen die Saudis fragen bei den Ukrainern an. Das geht schon ein paar Tage so. Seit das da unten losgegangen ist, schreien sie alle nach ukrainischer Hilfe. Hat ja Keir Starmer irgendwie sogar in einem offiziellen Statement rausgehauen, dass er doch mal die Ukraine fragt, ob die nicht vielleicht bei der Flugabwehr helfen könnten. Lustig. Vor vier Jahren wollten wir, dass ihr den Himmel über der Ukraine zumachen. Jetzt verlangt ihr von der Ukraine, dass wir den Himmel über Europa zumachen? Was ist denn das für eine Logik? Würde ich als Ukraine nicht so, wie Herr Selenskyj es gesagt hat, dass er sehr gerne bereit ist, seine Experten mit Europa und den Golfstaaten zu teilen. Ich meine, war klar, dass es von ihm kommt, weil die Ukrainer sind immer sehr hilfsbereit. Erdbeben, Türkei und wie sie alle heißen, und bei irgendwelchen Buschbränden in irgendwo haben sie auch mitgeholfen. Ich hätte gesagt, wie jetzt? Ihr wollt von uns jetzt Hilfe? Wir warten seit 4 Jahren auf ordentliche Hilfe. Jetzt seht zu, wie ihr klarkommt, ihr Idioten. Wäre meine Antwort gewesen. Aber zum Glück bin ich kein Politiker. Ist euch eigentlich schon bewusst, dass wir schon zweimal die Möglichkeit hatten, Artikel 5 auszurufen? In diesem aktuellen Konflikt? Einmal die britische Basis auf... Nein, dann sind wir bei 3-mal mittlerweile. Einmal die britische Basis auf Zypern, dann eine französische hat es wohl auch irgendwo erwischt. Plus Türkei jetzt, dieser angebliche Angriff aus dem Iran. 3-mal hätte Europa sagen können, wir rufen jetzt Artikel 5 aus.
Ja, aber die haben das vielleicht auch nicht so gemeint und vielleicht war das nur ein Zufall.
Lass mich bitte kurz ausreden. Du bist doch so eine, die dazwischen quatscht. So.
Ich darf das auch. Es ist mein Space. Ich habe hier eine Taste, da steht drauf, alle stumm schalten.
Ja, so. Aber Europa ist aber nicht so ein weinerliches Baby wie die Amerikaner, die dann gleich nach Hilfe schreien. Nee, wir warten erst mal ab, was überhaupt komplett rauskommt. Und Amerikaner, wir waren bei 4 Wochen von Trump, jetzt sind wir bei 8 Wochen durch Peter Hackfresse, den besoffenen Idioten. 20 Jahre neues Wüstenabenteuer. Ich sag's schon mal voraus.
Das pass mal auf, Rai, kannst du mal eben ganz kurz, tatsächlich jetzt sachlich und nicht mit Arschloch und Pisser, ganz kurzen Überblick geben, was da jetzt eigentlich alles so passiert ist. Also ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht viel davon mitgekriegt, weil mein Kopf ist schon Waschmaschine, mir das alles jetzt noch konzentriert reinzuziehen, würde mich nur komplett wahnsinnig machen. Also einmal ganz kurzen Überblick, also von dem Tag an, wo Trump und Netanyahu angefangen haben und was da jetzt bis heute passiert ist. Also welche Länder mittlerweile mit involviert sind. Und ich glaube, vor Sri Lanka ist gerade ein iranisches Kriegsschiff erledigt worden. Das habe ich mitgekriegt. Alles andere, keine Ahnung.
Also, los ging das ja am Freitagabend nachts mit, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, warum es losging. Irgendwer hat auf irgendwen geschossen. Wahrscheinlich die Israelis auf die Iraner. Dann kamen irgendwelche Statements, dass es nur ein paar Tage dauern wird von Trump. Die machen das aus der Luft. Ein paar Tage später kam dann schon wieder, wir schicken Bodentruppen, aber nur begrenzt. Und mittlerweile, also die Israelis haben wohl schon bestätigt, dass Boots on the ground sind. Also Bodentruppen im Iran. Deswegen habe ich gerade gesagt, das wird ein neues 20-jähriges Wüstenabenteuer. Hatten wir ja erst vor kurzem eins. Hat super gebracht. Wir haben die Taliban durch die Taliban ersetzt für ein paar Milliarden. Und wer da unten jetzt alles involviert? Also Amerika weiß ich, Kuwait, Dubai, Iran sowieso, Israel ist sowieso immer mit dabei. Oman wohl, wo versehentlich von den Iranern hingeschossen wurde, wie auch immer man eine ballistische Rakete versehentlich in ein anderes Land schicken kann. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass da unten keine Kommandostruktur mehr effektiv existiert, nachdem sie jetzt, bei wie viel Ayatollah sind wir eigentlich? Also 3 weiß ich, sind bestätigt tot. Und dieser komische Ältestenrat, der den wählt. Gibt's schon 9? Ich weiß gerade wirklich absolut nicht, wie viele Ayatollahs wir haben. Die Kommandostruktur im Iran ist einfach im Eimer. Keiner weiß mehr, was er macht. Die Kommandeure werden agieren, wie sie wollen. Deswegen ja auch das Ding in die Türkei, die jetzt auch involviert sind. Aus Europa involviert sind aktuell Großbritannien und Frankreich durch die Angriffe auf die Basen. Spanien indirekt, weil die ja angeblich den Amerikanern verboten haben, die Basen in Spanien zu nutzen, die ja gar nicht existieren. Witzig. Und alle, die irgendwas dazu rausgeplägt haben, sind indirekt involviert. Sei es Solidaritätsbekundungen oder sei es Ablehnung von der Hilfe da mit den Amerikanern zusammen. Achso, die Griechen sind auch involviert. Tatsächlich, die Griechen haben ihre Flotte gegen die Perser mobilisiert. Das hatten wir das letzte Mal vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Aber ganz genau weiß ich nicht, was alles passiert ist. Ich weiß, dieser eine Angriff auf die amerikanische Basis, wo ein bisschen Schrott produziert wurde, dann sind wohl mittlerweile insgesamt 6 Amerikaner gefallen, von denen ich weiß. Erst waren es 4, 2 haben sie dann später unter den Trümmern gefunden. Und der krasseste Vorfall bisher war jetzt, finde ich, nicht irgendein Angriff auf ein Hotel oder auf einen Sportplatz oder so, sondern dass die Kuwaitis 3 amerikanische Kampfjets abgeschossen haben. 3 F-15 Strike Eagle. Das Gute ist, alle Piloten sind lebend rausgekommen. Und die Piloten wurden, zumindest 2 davon, sehr freundlich begrüßt. Die eine Pilotin, das Video habe ich glaube ich schon mal geteilt gehabt, ich kann es aber nochmal raussuchen und runtersuchen, wo die Jungs sofort fragen, ob sie okay ist, ob ihr irgendwas fehlt. Und sich bei ihr bedanken, dass sie ihr helfen. Weil, und jetzt kommt der Hammer, die Kuwaitis haben nicht vergessen, wer ihnen vor 35 Jahren das Land gerettet und das Leben geschenkt hat in Freiheit. Das waren nämlich die Amerikaner in Operation Desert Storm, nachdem Saddam Hussein dort einmarschiert ist. Die haben es nicht vergessen, wer Stabilität teilweise in den Nahen Osten gebracht hat. So komisch das klingt, teilweise Stabilität. organisiert wurde es von Amerikanern 1991, nachdem sie Saddam Hussein das erste Mal auf die Schnauze gehauen haben, richtig. So. Und dann gab es aber noch ein Video von einem amerikanischen Piloten, der abgeschossen wurde, mit einem Fallschirm ausgestiegen ist, gelandet ist, den sie fast gelyncht haben. Weil sie wohl nicht erkannt haben, dass er zu den Amerikanern gehört, bis er ihnen irgendwie, weil Kuwaitis sprechen halt, keine Ahnung, Arabisch und irgendein Dialekt davon, und er halt Englisch, bis er ihnen irgendwie begreiflich machen konnte, dass er Amerikaner ist. Dann haben sie sich sofort beruhigt alle und ihm geholfen. Also da unten, das wird richtig heftig, sobald wieder mehr amerikanische Fußtruppen unterwegs sind. Die sollten wirklich, also die haben ja schon die Flagge auf der Uniform, aber die ist halt auch in Uniformfarben. Vielleicht sollten sie sich wirklich die Stars and Stripes hinten auf dem Rücken tackern, in bunt, dass die Jungs erkennen, wer wer ist, weil im Sand nach 2 Minuten sieht deine Uniform aus wie Sand. Und da ist egal, welche Uniform du anhast. Das ist wie mit dem Matsch, was du beschrieben hast. Irgendwann siehst du halt aus wie so ein Matschklumpen. So, erstmal Ende.
Ach so, es ist irgendwie, also für mich erscheint das Ganze immer noch wie Irrsinn. Ich meine, die Meinungen darüber streiten sich jetzt. Die einen sagen, das war schon ganz gut, dass Trump das so gemacht hat. Die anderen sagen, eigentlich totaler Irrsinn. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin im Moment noch wirklich... mir ist das alles too much, deswegen ich bleib bei der Ukraine und da weiß, kenne ich mich aus und da weiß ich Bescheid. Alles andere muss ich mir von euch erzählen lassen, weil wirklich das, was mich daran einfach so wahnsinnig macht, ist, wenn man Trump so beguckt, dann hat man das Gefühl, das macht dem auch noch alles Spaß irgendwie. Die Amis sind ja mittlerweile echt stinkesauer auf den, weil er hat ja nun zu den Wahlen was ganz anderes versprochen. Und jetzt hat er sein Versprechen gebrochen. Und jetzt sind die da alle so ein bisschen angepieselt, was ich durchaus nachvollziehen kann. Konstanze.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Und die sind nicht nur wegen dem Krieg auf den Sauer. Der haut da ein Ding nach dem anderen raus. Wie gesagt, der legt es darauf an, dass da die Stimmung so hochkocht in Amerika selber, dass da zum Bürgerkrieg kommt, er seinen Notstand aufrufen kann und die Wahlen absagen kann. So kommt mir das langsam vor. Der legt es doch drauf an. Hat man echt den Eindruck. Vor allen Dingen, was die jetzt alles erzählen. Warum, wieso, weshalb der Krieg nötig war. Das ist ja gar kein Krieg. Das ist eine, jetzt lacht euch nicht kaputt, eine militärische Spezialoperation. Weil es sind ja keine Bodentruppen da einmarschiert. Falls euch das bekannt vorkommt, haben sie wohl von den Russen kopiert. Keine Ahnung. Mittlerweile kursiert dann auch noch eine andere Begründung. Die wussten, dass die Israelis angreifen würden und da mussten sie präventiv vorsorgen, weil sie in dem Fall ja klar war, dass die Iraner dann auch die Amis mit angreifen und das noch viel mehr Opfer gefordert hätte. Also die abstrusesten Begründungen, warum, wieso, weshalb. So. Jetzt noch zu den hohen Preisen. Ja, ich hasse auch die Kapitalisten. Weil die nutzen das jetzt schon, um einzuschlagen. Obwohl ja jetzt noch in den Lagern das Günstige sein müsste. Aber mehrere Raffinerien da in dem Nahen Osten wurden da tatsächlich schon stillgelegt, beziehungsweise die Förderung heruntergefahren aufgrund der Angriffe. In Saudi-Arabien haben sie was runtergefahren. Dann noch in Katar, in irakisch-Kurdistan, selbst da haben sie die Ölproduktion runtergefahren. Nee, so ja präventiv gestoppt. Israel, mehrere Gasfelder, Offshore-Gasfelder haben sie auch runtergefahren. Also da ist schon was los durch die Angriffe. Das ist da hochgradig gefährdet. Ja. Und wenn man dann jetzt hört, dass da diese Defensivwaffen eventuell ein bisschen schwach, ein bisschen knapp wären, ne? Und gerade dieser Raum da oben, der Nahe Osten, die sind alle abhängig von den Patriots, von den amerikanischen hochpräzisen Abwehrwaffen. Und wenn die nicht da sind, wenn da die Munition knapp wird, hoffentlich haben sie vorher, bevor das passiert, die Amis und die Israelis, dann wirklich sämtliche Raketenlager hochgejagt und die Drohnenkapazitäten gleich mit platt gelegt. Die haben von den Führungen, haben die etliche platt gemacht. Trump hat wohl gesagt, ja, wir hatten ja da eigentlich welche noch im Auge, aber selbst die zweite und dritte Wahl ist schon mit umgekommen wohl. Und diese, ich weiß nicht, war das jetzt eine Drohne oder eine Rakete, was da Richtung Türkei geflogen ist, das ist von der NATO abgeschossen worden. Das heißt, erstmalig ist direkt die NATO mit involviert, weil die mussten was abschießen, damit es nicht in der Türkei landet. Also, das ist mehr als nur ein Flächenbrand. Das wird noch über die Grenzen da rausgehen. Also, und dann, auch wenn die Führung da jetzt platt ist, ich bin einer anderen Meinung, die haben, die reagieren nicht, die schlagen zwar um sich wie die Bekloppten, ja, aber das ist geplant. Diesmal haben sie das so gemacht, nachdem das erste Mal, nach dem 12-Tage-Krieg, haben sie ja da schon ein paar hohe Kommandeure platt gemacht und dann war Chaos. Und um das beim zweiten Mal zu verhindern, haben die diesmal schon einen Notfallplan entwickelt. Wenn die Kommandeure weg sind, die Streitkräfte wissen schon im Vorfeld, was zu tun und zu lassen ist. Und die sprechen sich wohl auch recht gut mit der irgendeiner Kommandostruktur ab. Also das ist diesmal geplanter. Die sind nicht im Chaos. Noch nicht. Da müssten sie noch mehr platt machen. Und das, wie es aussieht, werden sie das ja auch machen. Aber das wird noch, also nicht nur im Iran selber, das wird auch außerhalb noch sehr viel mehr Opfer geben. Und was dann ist, ja, bis jetzt überall, wo die Amis drinnen waren, Irak, Afghanistan, hinterher eigentlich nur Chaos. Und das ist, wie gesagt, meine größte Befürchtung. Das Regime weg, ja, wunderbar. Aber das kriegst du nicht so leicht zerkloppt. Ja, irgendwas wollte ich noch, aber das ist schon wieder ein roter Faden für Hessen. Also erstmal Ende.
Ja, die Kältewelle kommt irgendwann die nächsten Tage. Deswegen ist ganz gut, wenn wir unseren Leo noch ordentlich warm einpacken. Reik.
So, also die Rakete wurde nicht von der NATO abgeschossen, die wurde von der Türkei abgeschossen, die sind aber NATO-Mitglied. Diesen Unterschied muss man machen, weil es kann nicht von der NATO abgeschossen worden sein, weil es gibt noch keinen NATO-Einsatz. Das ist der Unterschied. Aber ist ja egal. Es war NATO-Mitglied involviert und wäre direkt angegriffen worden, zum dritten Mal, vierten Mal. So, dass das Ding unten geplant war von Amis, ist klar. Weil die Basis, die sie dort in Dubai, mitten in der Stadt erwischt haben, die ist vorher evakuiert gewesen. Deswegen ist da nur Blechschaden erstmal entstanden. So, und du hast ja jetzt gerade erwähnt, dass die da unten sehr auf die amerikanische Flugabwehr angewiesen sind. Das mag sein, ja. Aber nutzen tun sie aktiv gerade noch nicht. Weil, und das kann ich einfach so behaupten, aus einem ganz einfachen Grund, die drei Piloten von den F-15 Kampfjets haben überlebt. Das war keine amerikanische Flugabwehr. Aus einem ganz einfachen Grund, die haben dort unten alle Patriot gekriegt, ja. Und zwar das System PAC-3, das ist so ein Software-Upgrade. Und ab PAC-3 ist das Ziel des Abfangkörpers, also der Patriot-Rakete, nicht mehr das Flugzeug an sich, sondern das Cockpit des Flugzeuges. Direkt dorthin. Nämlich aus dem Grund, ja, du kannst das Flugzeug kaputt machen. Wenn der Pilot aussteigt, kann der sich ins nächste setzen. Flugzeuge haben einige da unten ein paar. Aber Piloten halt nicht so viele. Deswegen waren es definitiv keine amerikanischen Systeme. Das Problem, was ich jetzt dort unten sehe, ist eher, die verballern dort jetzt alle ihr Pulver. Und das ist ja schön und gut. Das Problem ist, es ist ein Land dabei, das sein Pulver verballert, dass sein Pulver hätte vielleicht noch ein bisschen aufheben sollen. Das sind die Amerikaner meiner Meinung nach. Weil es gibt ein Land, das da unten jetzt ganz genau hinguckt. China. China braucht das Öl aus dem Nahen Osten, genauso wie alle anderen auch. Aber China hat ja auch, was ich schon vor ein paar Tagen geschrieben habe, ein Auge auf so eine Insel geworfen. Und wenn die Amerikaner dort jetzt alle ihre Abfangkörper und Munition verprügeln, können die spielen eh ne mene Miste, Taiwan ist in meiner Kiste. Und dann kann keiner mehr was machen. Und das ist ein großes Problem, was ich da sehe. Dieser Flächenbrand, der dadurch entsteht dort unten, ja, der ist auch beschissen. Aber es könnte auch dann im Pazifikraum losgehen, dass China auf einmal seine Chance wittert, da sich ein bisschen was zu nehmen. Daran hat keiner von denen gedacht, die da unten jetzt losgetreten haben. Aber das ist ja auch egal, weil China geht uns ja nichts an. Ach doch, geht jeden was an, weil wir sind auf Importe von dort angewiesen. Und ich möchte das Land sehen. Ohne Witz, ich möchte das Land sehen, das sobald China gegen Taiwan vorgeht, sagt, wir sanktionieren jetzt China. Das Land will ich sehen, dass dann Importe aus China komplett stoppt. Das können ein paar afrikanische Staaten machen. Aber das war's. Der Rest, der braucht zumindest die Mikroelektronik von China. Wenn nicht noch mehr. Ende.
Ja, ich sag ja, Kopf wie eine Waschmaschine. Ich hab wirklich, das ist mir alles viel zu viel Input. Ich hoffe nur, dass es irgendwas irgendwas Positives für die Ukraine dabei rausspringt. Und sei es nur, dass Russland eben keine Drohnen mehr vom Iran bezieht. Irgendwie irgendwas. Aber nichtsdestotrotz eine neue Stimme dabei, nämlich der Dirk.
Ja, moin zusammen. Bin etwas überrascht worden, als ich deine WhatsApp-Nachricht gelesen habe. Genau. Ja, von daher wieder wie so häufig weiß ich nicht, was ihr vorher besprochen habt. Was ich interessant finde zu dem, was Reik eben gesagt hat, bevor das losgegangen ist, habe ich irgendwo einen Post gelesen von jemandem aus USA, glaube ich, der schrieb, das ist eine ziemlich coole Aktion von China, die treiben die USA jetzt in diese Auseinandersetzung rein, damit sie da ihr Pulver verballern und damit China freie Bahn hat. So, fand ich so als strategische Überlegung mal ganz spannend. Und wenn ich jetzt so da drauf gucke, ja, tritt so ein, wie der das so da mal erzählt hat. Das, also ich weiß es nicht. Mein subjektives Empfinden momentan ist, dass das wieder so eine Aktion ist, wo nicht ganz bis zu Ende gedacht ist. So, das heißt, so dieses Primärziel, was wir auch alle geil finden, die Mullahs sind weg, also die werden einfach mal gekillt, und die ganzen Waffen werden auch mindestens mal alles dezimiert, wirft sie ein paar Jahre zurück und so weiter, alles cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, weiß ich, wie ihr das seht, das franzt jetzt so aus. Jetzt kommen 1000 Kleinigkeiten, da sind die Guerillas, die schießen mal so ein paar Scheiß, die sie noch im Keller haben, mal wie gesagt, auf ein paar Entsalzungsanlagen, mal auf ein paar Ölfelder, mal auf ein paar Flughäfen und mal in ein paar Hochhäuser in Dubai und Bahrain und wie sie alle heißen. Und dann wird die Gegend auf einmal wirtschaftlich gar nicht mehr so tragbar wie bisher. Hättet ihr Lust, ein super tolles Hotelurlaub in Burj Al Arab im 50. Stock zu machen, wenn ihr gar nicht genau wisst, ja, werden da irgendwann wieder Scheiß einschlagen? Und all sowas, und dass das lange dauert, und dass solange die USA das auch gar nicht durchhält und dass die wirtschaftlichen Konsequenzen so erheblich sind, wie damals nach dem Irakkrieg auch, dass uns das mächtig auf die Füße fällt. Und ich weiß es nicht, ist ein rein intuitives Bauchgefühl, völlig unsystematisch und bin auch Laie. Aber irgendwie ist das so mein Gefühl, weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich habe heute einen schönen Post gelesen, da hat sie irgendjemand geschrieben, keine Ahnung, ob die Namen jetzt stimmen, aber Stefanie und Jürgen haben eine Kreuzfahrt gebucht auf einem Kreuzfahrtschiff in der Gegend, wo es jetzt ordentlich kracht, und sind trotz Warnung diese Reise angetreten und wollen jetzt, dass die Bundeswehr sie von diesem Schiff rettet. Aha, stand da dauernd drunter. Also das ist schon ein bisschen Banane, würde ich sagen. Ich hätte mich noch so sehr auf diese Kreuzfahrt freuen können. Da in dieser Zeit jetzt würde ich da wahrscheinlich keine machen wollen. Ähnlich ist das ja auch in Dubai, da rappelt's auch an allen Ecken. Jetzt kriegen wir unsere ganzen Influencer wieder zurückgeschickt, die da ja erst hin ausgewandert sind, denke ich mal. Die kommen jetzt alle wieder nach Hause. Menschen, ich weiß nicht, manchmal muss man einfach nur den Kopf schütteln. Konstanze.
Ja, also Dirk, ich habe ein ähnliches Gefühl. Und noch ein viel schlimmeres, das wird schlimmer als nach dem Irakkrieg. Weil, wie gesagt, China ist auch auf diese Öllieferung von Nahen Osten mit angewiesen. Die können zwar jetzt so, irgendwer hat ja gesagt, die haben sich da irgendwelche Vorkaufsrechte von dem iranischen Öl, was auf den Weltmeeren jetzt rumschwimmt, schon eingesagt, die können 5 Monate durchhalten. Ohne Öl aus dem Nahen Osten. Aber alle anderen wohl eher nicht. Also das wird heftig. Das wird wirklich heftig diesmal. Wenn die da jetzt nicht den Iran schnellstens komplett platt machen, mal platt ausgedrückt, ne, dann das wird heftig. Das wird wirklich finster. Und Ja, natürlich, wenn die da, die werden jetzt auf der einen Seite gucken, scheiße, wir brauchen das Öl aus dem Nahen Osten, andererseits, lass die Amis machen. Dann sind die nachher so blank, dann können wir uns in Ruhe Taiwan einsacken. Dann wird eben nicht erst 27 der chinesische Angriff erfolgen, sondern vielleicht doch schon 26, weiß man nicht. Und so schnell, die können zwar schnell produzieren, die Amis, aber in den hohen Mengen, was sie dann bräuchten, wird knapp, denke ich mal. Ja, und dann noch zu Raik. Also ich habe mir das jetzt nochmal aufgerufen. Diese Rakete ist nicht, die ist von NATO-Systemen im Mittelmeer abgeschossen worden. Das war nicht die Türkei alleine. Es waren NATO-Systeme. Also es wird von NATO gesprochen. Egal welche Quelle ich mir angucke. Und irgendwas wollte ich noch, aber... Ja, und das war wohl so eine ballistische Rakete, die da in die Richtung geflogen ist. Also, das habe ich vorher auch nicht so mitgekriegt. Ist wirklich heftig. Ja, das ist, ja. Kopf in Waschmaschine, ja. Pummel, ich schließe mich da an. Ich komme mit in die Waschmaschine. Mein Kopf. Ende.
Das Interessante an China, also wenn ich jetzt mal das Ganze so vermenschlichen würde, dann ist Amerika ja eher so dieser Schlägertyp, der mit der Kippe auf dem Zahn auf der Schulhofmauer sitzt und drauf wartet, wen man jetzt wieder eingongt. Und China ist ja eher so dieser unscheinbare Typ mit der Laptoptasche, der da irgendwie so streberhaft in den Fluren rumhängt. Die sind so leise. Also alle anderen bollern da rum und sind laut und stressig und weiß ich nicht. Und der Chinese, der hockt da irgendwo in der Ecke, grinst sich ein. Und eines Tages, da sehen die ihre Chance gekommen und dann gibt's aufs Maul. Und diese Typen finde ich eigentlich wesentlich schlimmer, weil es dauert lange, bis man die aus der Reserve hat. Aber wenn sie denn dann kommen, dann sitzt es meistens auch. Und dementsprechend frage ich mich dann immer, sind die denn alle so dumm, dass die das alles nicht auf dem Schirm haben? Also so bräsig kann man ja eigentlich gar nicht sein. Ja, alles ein bisschen erschreckend. Ja, Raik, bitteschön.
Ja, also Konstanze, natürlich wird in den Medien von NATO-Systemen gesprochen. Klingt auch besser, als wenn da steht türkische. Und außerdem kriegst du damit mehr Meinung. Mein ist jetzt einfach nur mein Befinden. Weil es, wie gesagt, kein NATO-System... Also das sind Systeme, die verwenden die Staaten selbst und die NATO. Aber es kann kein NATO-System sein, weil gar kein NATO-Einsatz da unten existiert. Klar existieren bestimmte Missionen im Mittelmeer, aber die sind eher im südwestlichen Mittelmeer unterwegs, gerade aktuell. Ich habe von keiner Flotte der NATO gehört, dass die im rund um Zypern irgendwo rumfliegt, die dann bis dahin kommen könnten, um das an der Grenze von der Türkei zum Iran abzufangen. Weil die Systeme haben auch eine begrenzte Reichweite. Das ist einfach jetzt nur Meinungsmache, meiner Meinung nach. Klingt nach Bild und Springer und wie sie alle heißen. Einfach nur Quoten abfangen. So, und wie gesagt, das mit China, das ist klar. Und die 5 Monate, die jetzt angesprochen wurden, die China durchhält, ja, und 5 Monate sind rum. Guckt mal an, wir haben heute schon wieder März. Das geht schneller, als er denkt. Also 5 Monate, das ist nix. Wenn die jetzt sagen würden, wir können 1,5 Jahre durchhalten, ja, okay, super. Das würde ich denen abkaufen und sagen, schön, ihr habt euch vorbereitet, wir nicht. Ende.
Ja, Hessen hat auch eine interessante Frage gestellt. Also China scheint noch für 3 Monate Ölreserven zu haben. Und was passiert, wenn die dann ausgehen? Ja, Vorrang des Co-Host Mario, bitteschön.
Ja, ich will nur kurz was zum Raik sagen. Das Wort, was Raik gesucht hat, ist Framing. Tatsächlich sind es einfach nur Systeme, die dem NATO-Standard entsprechen, die aber eben halt nicht von NATO-Soldaten oder NATO, die ein Mandat hat, um das zu tun, bedient werden, sondern sie werden gerade aktuell vom jeweiligen Land bedient. Es gibt keinen Artikel 5-Fall aktuell und von daher ist das halt tatsächlich ein ganz, ganz plumpes Framing für einen gewissen Personenkreis, der eben sowieso dagegen ist, der gegen Wehrpflicht ist, der gegen NATO ist, der wahrscheinlich dann auch demnächst noch gegen EU ist und weiß der Herrgott was. Und das ist das Einzige, was meiner Meinung nach tatsächlich an dieser Wortwahl, das ist der Grund dahinter. Ende.
Und dein Ende ist Chris Anfang. Chris, bitte.
Ja, grüße euch. Erstmal schon guten Abend zusammen. Ich wollte noch ein paar Informationen noch hineinwerfen. Reik hat schon vieles ausgeführt. Die Rakete, die in der Türkei abgeschossen worden ist, ist von einem US-amerikanischen Zerstörer abgeschossen worden mit einer SM-3. Das haben Militärkräfte inzwischen aus den USA bestätigt. Die F-15Es, diese drei Flugzeuge, die abgeschossen worden sind, das war in der Tat eine PAK-3. Also auch die Detonationen, die man da gesehen hat, deuten ziemlich eindeutig auf eine Hit-to-Kill-Missile hin. Also das ist nicht die PAK-2 mit einem hochexplosiven Sprengkopf gewesen, sondern das ist ein kinetischer Einschlag gewesen. Von daher dürfte das eine PAK-3 gewesen sein. Und die Geschichte, inwieweit sich die USA da involvieren in diesem Ganzen, wie lange die sich da festsetzen, bekommt natürlich eine neue Komponente, wenn man jetzt mitbekommen hat, dass die USA die Kurden im Westiran mit Waffen versorgen werden. Das heißt also, sie werden keine eigenen Bodentruppen in das Land schicken. Also wir haben jetzt zwar von Israel schon gehört irgendwie, dass sie wohl zwei Spezialeinheiten irgendwie von Sayed reingeschickt haben. Mit welchem Auftrag weiß man nicht, auch nicht mit welchem Ziel. Also das sind Spezialkräfte, das sind keine größeren Infanterieeinheiten, die reingegangen sind. Aber mit der Information, die offiziell ist aus den USA, dass sie jetzt den Westiran, im Westiran die Kurden bewaffnen, zielt natürlich darauf ab, dass sie im Grunde eine Armee gesucht haben, die ihren Krieg auf iranischem Boden führen kann, um dementsprechend die iranischen Truppen zu binden und da tatsächlich so eine Art Bürgerkrieg anzufangen. Also sprich, dass sich das Land im Grunde dann von innen auffrisst. Das klingt jetzt ziemlich pervers, hat auch eine perverse Beinote, muss man einfach sagen, so nach dem Motto, lieber sterbt ihr als wir und wir geben euch nur die Waffen. Aber das hat natürlich auch, was die Dauer des Konfliktes angeht, ein ganz anderes Ausmaß. Denn die USA werden dann sich außerhalb des Irans in ihrem Schaukelstuhl die Füße hochschlagen und werden dann zugucken, wer da gewinnt und werden dann am Ende nur versuchen, das einzusacken, was über ist, also das, was sie eigentlich wollten. Und da weiß ich noch nicht irgendwie, ob China sich wirklich die Hände reiben kann hinsichtlich in Taiwan, weil die USA so natürlich eine ganze Menge Kräfte weiterhin in der Hinterhand halten kann, einsatzfähig, ohne sie direkt im Iran zu engagieren. Aber mal sehen, was da noch draus wird. Soweit auch erstmal Ende von mir.
Ja, dankeschön, Chris und Dirk.
Ja, was ich noch zu dem Wirtschaftlichen hinzufügen wollte, weil ich irgendwo heute auch kam, so Posts, naja, aber es ist ja nicht, also wir haben ja nur 5% unseres Öls geht durch die Straße von Hormuz und so weiter. Ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen vernetzter sehen. Wenn China das Öl nicht daher herkriegt, kaufen sie es eventuell woanders auf. Das gibt halt Marktverschiebungen insgesamt. Ich bin auch kein Experte, aber das hat auf jeden Fall preisliche Reaktionen zur Folge, weil da irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Und ja, weil die einfach, das ist, glaube ich, nicht so einfach auseinander separierbar, weil dann alles Mögliche passiert. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Amis das besser in den Griff kriegen, als man das jetzt mal vermutet, Pessimist, wie man vielleicht ist. Aber die ganzen Vernetzungen miteinander, wie gesagt, die Straße von Hormuz wird auch nicht von Raketen gesperrt oder Schnellbooten oder was auch immer, sondern weil in London die Schiffsversicherer gesagt haben, nö, versichert ist jetzt mal nicht. Und kein Schiff kann ohne Versicherung fahren, weil das in die Governance nicht reinpasst und so weiter. Also da sind so viele Dinge, die so ineinander greifen, die sich auch sehr schnell sehr hochschaukeln können. Und das ist schon kritisch. Übrigens zu den drei F-15 habe ich gelesen, dass es ein kuwaitisches Flugzeug gewesen ist, was die angeblich abgeschossen hat. Aber das habe ich auch nur gelesen. Ende.
Ja, das Wort, was du jetzt gerade benutzt hast, das ist genau das Wort, was mir so Angst macht, hochschaukeln. Das ist wirklich, also weiß ich nicht, es fängt alles immer klein an und dann schaukelt sich das Ganze hoch und ist plötzlich riesengroß und keiner kriegt's mehr eingefangen. Ich habe jetzt gerade die Silvia, glaube ich. Ist sie jetzt irgendwo? Ja, Silvia, da ist sie. Silvia, du bist dran.
Kann ich schon direkt sprechen, das ist ja toll. Ich habe gerade nur kurz reingehört. Und habe gerade auf Telegram gelesen, dass der Donald Trump bezüglich Schiffsversicherung einspringt und so auch militärisches Leid anbietet. Das wollte ich nur mal zur Vollständigkeit halber reinbringen, falls das noch nicht bewusst ist oder noch nicht gelesen wurde.
Ach, der gute alte Donald. Dann geht's weiter mit der Konstanze.
Ja, Silvia, danke für die Info. Das ist mir wohin auch so nebenbei, habe ich das mitgekriegt, das stimmt. Ja, klar, die müssen die Wirtschaft aufrechterhalten. Auch ein Donald Trump kann es nicht gebrauchen, dass die Ölpreise bei ihm da steigen. Also muss er sich was einfallen lassen, damit der Schiffsverkehr da in der Hormuzstraße wieder stattfindet. Das stimmt. Um mal wieder zurück zur Ukraine zu kommen. Ich habe mir, wie gesagt, da finden sogar schon Gespräche statt. Moment. Also ich habe mal die Frage gestellt. Wird die Ukraine im Nahen Osten bei Drohnenabwehr helfen? Bereitstellung ukrainischer Abfangdrohnen für Golfstaaten. Präsident Zelensky hat Staaten am Persischen Golf angeboten, ukrainische Interceptor-Drohnen zu liefern, die speziell für Abwehr massiver Drohnenangriffe entwickelt wurden. Und zufällig ja auch die Shahid, ne? Das passt wie die Faust ins Auge. Als Gegenleistung fordert die Ukraine Pak-3-Raketen für das Patriot-System, was sie selber dringend benötigen. So, und dann, Zelensky führt schon Gespräche mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Und er bot auch an, ukrainische Experten in die Region zu schicken, um beim Abschuss iranischer Drohnen direkt zu helfen und lokale Systeme zu optimieren. Dann gibt es sogar schon eine Kooperation mit Großbritannien für den Nahen Osten. Ja, also ukrainische und britische Fachleute helfen dann da jetzt gemeinsam mit. Also das sieht immer weitere Kreise. Mehr als 10? Ach, guck mal an. Ha, das heißt noch ja, man könnte, scheiß Arbeit. Kommt man ja nicht mit den Infos hinterher. Starmer kündigt an, dass ukrainische und britische Fachleute gemeinsam Staaten im Nahen Osten unterstützen werden, um iranische Drohnen abzufangen. Ukrainische Regierungsberater bestätigen, dass mehr als 10 ukrainische Firmen Interceptor-Systeme produzieren und die ukrainische Armee eine Abfangquote von 90% gegen Shahed-Drohnen erreicht. Ja. Ja, die Erfahrung von denen ist unersetzlich, sagt Zelensky, das stimmt. Und gerade mit den iranischen Drohnen, also das wäre für die wirklich ein absoluter Jackpot. Ja, und dann selbst Al Jazeera, so dieser Fernsehsender, selbst der bestätigt, dass eben ukrainische Experten da helfen werden. Also scheint da wirklich richtig was dran zu sein. Und ansonsten, das andere sind so vieles ukrainische Nachrichtenportale, wo das gesagt wird. Ja, also, ich würde mal sagen, die Ukraine ist auf dem aufsteigenden Ast. Dank Donald Trump und Israel. Auweia. Ja, mit China mal gucken, was das wird. Die erstmal halten die sich zurück, die werden sich die Lage da erstmal peilen. Ja. Für die ist es zwar gut, dass da die Amis gerade ihre Munition verschießen, gerade die Defensivmunition. Aber wenn die dann das Öl aus dem Nahen Osten nicht kriegen, ist auch Mist für die. Naja. Wir können nur zugucken und staunen. Und ab und zu mal den Kopf in eine Waschmaschine stecken. Ende.
Und die Hand in die Chipshütte. Chris!
Ja, alle. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat vorhin irgendwie mit den abgeschossenen F-15E. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt irgendwie und tatsächlich irgendwie in den Kanälen steht es inzwischen auch drin. Es ist wirklich so gewesen, sie sind von einem einzigen kuwaitischen Flugzeug abgeschossen worden, von der F-18-Hornet. Mit MRM-Raketen, also auch kleiner Sprengkopf irgendwie, deswegen passt das zum Bild. Aber was mich dann schon wieder zum Wundern bringt oder zum Schmunzeln, Reik wahrscheinlich auch, ist, die F-15E ist ein elektronisches Kampfflugzeug. Das heißt irgendwie, es ist zur elektronischen Kriegsführung gedacht, zur Unterdrückung von Radar, zur Ablenkung von Raketen etc. Und die werden im Friendly Fire von MRM-Raketen abgeschossen. Das ist für mich was irgendwie, das ist schon nah an peinlich, was die militärischen Fähigkeiten angeht. Gut, aber das ist auch schon ein Ende. Ich wollte es noch einwerfen.
Ja, das sind ja auch immer diese peinlichen Nummern, die die Russen hin und wieder reißen. Reik, bitteschön.
So, gut, dann hast du jetzt die Frage, das, was ich jetzt sagen wollte, beantwortet, weil sonst hätte ich gesagt, dann wissen wir jetzt, dass Pakt 3 nicht funktioniert, weil Pakt 3 ist auf Cockpit-Kills ausgelegt, tatsächlich worden. Dadurch ja der Annäherungszünder, nicht der direkt kinetische. Die Aktion, wenn das wirklich ein US-Zerstörer war, der die Rakete auf die Türkei abgefangen hat, wissen jetzt die Amerikaner, dass das Aegis-System, was jetzt sehr viele sich selber überholen wollen, auch im Kampfeinsatz funktioniert, nicht nur in Simulation. Das ist schon mal gut zu wissen, dass das Ding funktioniert, weil bisher wussten wir nur, dass es in Simulation funktioniert. Ich frage mich jetzt aber gerade, wie sehr die Kataris und ich glaube die Saudis sich in Arsch beißen, dass sie ihre Gepard-Panzer abgegeben haben, als wir angefragt haben für die Ukraine, weil das Ding funktioniert ja gegen die Shaheds. Die werden jetzt denken, scheiße, hätten wir es nicht abgegeben. Das mit der F-15, ja, die kann elektronisch kämpfen, aber dafür muss er ausgerüstet sein. Das waren Strike Eagles, das waren die Jagdbomber-Varianten. Die können kein Wild Weasel nennt sich dieses System dann. Warum auch immer Wildes Weasel, fragt mich nicht. Die elektronisch Kampf führen. Und dass sie von einer F-18 mit einer MRAM erwischt wurden, wundert mich, weil so viele F-18 haben die da unten gar nicht hingebracht in die Golfstaaten und dahin verkauft. Aber okay, dann war es halt so. Wissen wir, dass der MRAM auch funktioniert. Auch gut zu wissen. Weil die holen wir uns jetzt alles ran. Ende.
Ja, bei dem ganzen Gedöns, was ihr so alle wisst, ist mir jetzt gerade eins aufgefallen. Also wir haben Amerika, wir haben China, wir haben die Ukraine, wir haben den Iran, wir haben die Türkei, wir haben Griechenland, Zypern, wir haben die Saudis und die Kataris. Und ich höre gar nichts mehr von Putin. Was ist denn da los? Wo ist er denn? Was macht er denn? Warum macht er denn nichts? Also, ja, Reik, bitte, wenn du eine Antwort hast, wäre ich dankbar.
Was soll er machen? Ich meine, ja, der Iran ist sein Verbündeter, aber diejenigen, mit denen er die Verträge damals abgeschlossen hat, die sind jetzt alle schon Staub. Neue Verträge gibt's mit der neuen Führung noch nicht, welche Führung im Iran das auch immer sein soll. Und warum sollte er überhaupt was machen? Wir wissen doch alle, dass Verträge mit Russland das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt werden. Das ist schönes, buntes Klopapier, mehr ist das nicht. Der Iran hat wohl echt geglaubt, dass die Russen ihnen zu Hilfe kommen? Nee, mit Sicherheit nicht. Warum sollten sie auch? Die kommen ja in der Ukraine nicht weiter. Und das ist nebenan. Der Iran, der ist ein bisschen weit weg. Da müssten sie erstmal ihr Zeug hinfliegen. Und dann ist wieder die Gefahr groß, dass die Flugzeuge unterwegs abgeschossen werden, weil es ja Lieferungen in Iran sind. Da haben die Israelis dann bestimmt auch was dagegen. Oder die Kurden, was jetzt Chris gesagt hat, dass die Kurden mal wieder kämpfen sollen für die Amerikaner und die Israelis. Das ist auch so finster. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass Kurden ausgerüstet werden, um die Feinde Israels und des Iran, der Amerikaner zu bekämpfen. Das war im Irak zweimal so, nein, sogar dreimal, weil als der IS im Irak stark war, hat man ja auch die Kurden ausgerüstet und nach Mosul geschickt. Die armen Kurden, die tun mir echt langsam richtig, richtig leid. Die kriegen in der Türkei permanent auf den Sack und werden unterdrückt und dann sollen sie noch die Kämpfe für alle anderen machen. Kann das Volk sich auch mal ausruhen? Bitte? Die Kurden, um es mal in einen Kontext für Europa zu stellen, die Kurden sind die Osteuropäer des Nahen Ostens, weil die Osteuropäer sind die, die in Europa gelitten haben, wie die Blöden, und die Kurden sind es im Nahen Osten. Das ist einfach nur noch ekelhaft. Wenn sie da unten Stress machen wollen, der Amerikaner und die Israelis, dann sollen sie doch bitte ihre eigenen Soldaten dahin schicken, um die Arbeit zu erledigen. Aber nö, warum? Wir können ja die davor, die sind billiger. Den brauchen wir bloß eine Waffe in der Hand drücken. Und davon haben wir genug. Ekelhaft, das Volk. Ende.
Jo, Chris, dann hau raus.
Ich habe nur eine Bitte an den Reik irgendwie wegen der Pakt 3. Und dem Annäherungssensor, was du sagst irgendwie, und dass die auf das Cockpit zielt, kannst du mir da irgendwo mal eine Quelle geben irgendwie, weil das habe ich noch nie gehört, aber ich finde das super interessant, weil ich kenne die Pack 3 bisher nur als Hit-to-Kill irgendwie mit dem LE, also sprich irgendwie mit dem kleinen Sprengkopf irgendwie. Also das ist wirklich ein winziger Sprengkopf, der aber auch erst nach Hit hochgeht. Deswegen, das würde mich echt mal interessieren, diese Variante, weil ich habe halt nichts gefunden dazu. Ich war gerade mal am Gucken. Die andere Geschichte, Kurdistan, bevor jetzt jeder denkt irgendwie, da wird von YPG gesprochen, das ist es genau nicht. Ne? Also das sind tatsächlich Kurden im West-Iran. Das ist nicht YPG, wie wir so schreibend kennen, sondern das sind die westiranischen Kurden. Das heißt, das sind die, die schon immer nach Waffen gebettelt haben, weil den USA sie nie bekamen. Und jetzt natürlich, und das ist natürlich auch im Voraus geplant worden, so von den USA, bevor die erste Rakete abgeschossen haben und die jetzt mit Waffen zugestopft werden sollen über die CIA, dass die deren Kampf führen. Einfach pervers. Ja. Ende.
Boah, Hilfe. Ja, also Konstanze, bitteschön.
Also zu den Kurden, die jetzt voll zu bewaffnen, das ist auch ein riskantes Spiel, weil die sind auch durchaus zersplittert und sich nicht alle grün. Also der Schuss könnte auch gewaltig nach hinten losgehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Türkei nicht besonders erfreut, weil die wollen ja nicht, dass die Kurden erstarken. Ne? Und die würden ja auch alles tun, um ja zu verhindern, dass die Kurden jemals einen eigenen Staat hätten. Das sind ja die Kurden allgemein, ob die nun in Syrien sitzen, im Iran oder sonst wo, das sind ja die erklärten Feinde von der Türkei. Also das könnte noch interessant werden. Aber das ist ja, das zu planen, das ist schon absolut pervers, das stimmt. Kann man nicht anders sagen. Weil die Sache ist doch die, also das ist, oh, ich weiß nicht wie viele Millionen, sind ein paar etliche Millionen, ne, die da im Iran sind und die Hälfte davon ist halt schiitisch-muslimisch. Jedenfalls der größte, nee, 90% ist da schiitisch-muslimisch und davon nochmal mindestens die Hälfte sind schwere Anhänger von dem Mullah-Regime. Also, ja, da muss man die aber, die Kurden, dann wirklich bis an die Zähne bewaffnen. Weil wenn da 100.000 Kurden bewaffnet werden, das reicht nicht gegen eine Million. Eieiei, Leute, mir schwirrt der Kopf inne.
Ja, K.Reinhardt hat hier nochmal geschrieben, China hat erhebliche wirtschaftliche Probleme mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Die meisten Familien halten nur noch dieses Jahr durch. Findet der Nachwuchs keine Arbeit, können die aufgenommenen Kredite nicht zurückgezahlt werden. Und dann drohen Unruhe. China hat kein Interesse, ohne Öl dazustehen. Was mir aber gerade auch aufgefallen ist, das ist vielleicht nur wieder so ein emotionales Ding, aber ich habe gestern irgendwo gelesen, Trump leitet das Ganze von Mar-a-Lago aus. Putin leitet das Ganze mal von seinen sicheren Bunkern aus. Also diese ganzen Idioten, die sich Narzissten nennen, die sitzen immer irgendwo warm im Trockenen und Zelensky ist der, der mit ja mit Uniform irgendwo zwischen seinen Soldaten rumspringt. Also das möchte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben, was ich nach wie vor einfach geil finde an ihm, dass der sich nicht irgendwo im Keller verbarrikadiert, sondern da ist, wo die Leute auch sind. Weiter geht's mit dem Dirk.
Ja, das mit China finde ich insofern interessant. Es wird ja immer so gesagt, da ist ja die große Macht, die alles kann und die auch alles machen und die das auch alles durchsetzen, die sind so viel schlauer als wir. Ich glaube, diese Probleme, die mit ihrer Wirtschaft haben, die insbesondere auch mit ihrer Alterspyramide haben, die sind halt auch nicht zu unterschätzen. Deswegen tun wir eigentlich gut dran, uns gut aufzustellen und das mal auch gelassen zu betrachten und da nicht in völliger Ehrfurcht zu versinken. Das Problem allerdings, das hat neulich mal irgendwann das jemand gesagt, ist natürlich auch, dass was macht ein Regime, wenn es intern nicht läuft? So, es sucht sich äußere Konflikte und das hoffe ich mal, dass China nicht so diesen Weg geht. Das finde ich auch etwas beängstigend. Und das Thema, was ich halt sehe, ist diese ganze Situation. Da sind so viele Abhängigkeiten und so viele Dinge, die da hin und her gehen und die man alle gar nicht absehen kann. Ja, also da so die Zündschnur zu legen, das ist, glaube ich, eine Operation mit ziemlich unsicherem Ausgang. Ende.
Ja, das ist sowieso alles, also mir macht das alles so ein bisschen Angst, weil niemand von uns hat ja damit gerechnet, dass wir irgendwann mal in so einer Situation wach werden, wo es plötzlich auf der ganzen Welt wieder an sämtlichen Ecken kriselt und knallt. Also ich hätte da gut drauf verzichten können, ganz ehrlich gesagt. Man weiß auch nicht, was dabei letzten Endes rauskommt. Und ja, eigentlich kann man nur auf den großen Knall warten. Dazu kommt ja, dass wir die letzten Tage schon besprochen haben. Also wir tun gerade so, als hätten wir noch einen Erdenball irgendwo im Regal liegen. Und wenn der hier kaputt geht, dann ist nicht schlimm, dann nehmen wir den nächsten. Leider Gottes ist es nicht so. Und ich weiß einfach nicht, wie gesagt, warum wir plötzlich wieder dastehen, wo wir glauben, Kriege könnten irgendwelche Konflikte super lösen. Also ich kapiere es einfach nicht. Raik.
Ja, plus mal kurz an Chris. Schick mir entweder eine PN oder folg mir, weil ich kann dir keine PN schicken, weil du mir nicht folgst. Und ich habe jetzt keinen Bock, deswegen auf YouTube, auf X Premium abzugraden. Also nochmal.
Na klar, dann machen wir das so, ja. Alles
dann
klar,
kann gut. Ich dir das schicken. Ich habe gerade gesucht, es wird nicht explizit Pakt 3 erwähnt, aber die Vermutung liegt nahe, nach der Aussage eines Lieutenant Commander Candiloro. Die haben Namen da drüben, ey. Ende.
Nur ganz kurz, wenn ich direkt darf, irgendwie. Also es ist schon offiziell bestätigt irgendwie aus kuwaitischer Militärführung, dass es ein kuwaitisches Flugzeug war, dass es eine F-18 war. Es ist auch schon berichtet worden bei Forbes etc. Ist also schon in the wild. Ende.
Ja, aber wirklich sehr interessant finde ich, dass jetzt wirklich die Ukraine da mitmischt und tatsächlich Hilfe schickt und auch mit dabei ist. Also ja, alles in mir schreit, genau wie Raik es gerade schon gesagt hat, zu sagen, wisst ihr was, ihr Deppen, ihr habt uns auch nicht geholfen, also seht zu, wie ihr euren Scheiß jetzt da geregelt kriegt. Leider Gottes können sie es wahrscheinlich nicht, weil dann werden die anderen auch knatschig und dann gibt's wieder gar nichts. Also das ist auch immer so eine Geschichte. Ja, wie gesagt, ich bin sowieso der Meinung, dass seit Anfang des Krieges die Ukraine zwischen zwei Mühlsteinen liegt und einfach immer nur jemand anders die Kurbel dreht, mit denen die Steine sich in Bewegung setzen. Also das Problem, was ich habe, ist, im Moment sehe ich ganz viele, die das Ganze eskalieren lassen, aber ich sehe keinen, der da mal irgendwie ja das Ganze wieder runterkochen möchte. Also irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, um das Ganze zu verstehen. Konstanze.
Ja, also der Selenskyj hat ja, wie gesagt, Bedingungen dran geknüpft. Der will ja Pakt 3 Raketen haben. Ob er die kriegt, das steht natürlich auf einem anderen Stern, weil die ja knapp sind. Aber selbst wenn er die nicht kriegt, er wird Geld kriegen. Der macht ja das nicht umsonst. Und Geld braucht er auch drinnen für die eigene Waffenproduktion. Also ich denke mal, so oder so werden die das nicht zum Nachteil, also für den eigenen Nachteil machen. Klar, ist das natürlich jetzt irgendwie sehr ironisch und ja, rein gefühlsmäßig könnte man sagen, ihr habt das vorher nicht gekümmert, nun seht mal zu, das ist total ironisch, ne? Aber deswegen, das genau deswegen knüpft Selenskyj, wagt er sich das überhaupt, da Bedingungen dran zu knüpfen, weil die sich vorher eben da so diskret zurückgehalten haben und mehr auf Russlandseiten standen oder sich neutral in Anführungsstrichen verhalten haben, ne? Und jetzt kommen sie bei ihm und fragen an, das ist wirklich ein Witz, das ist ein Witz. Ja, also ganz böse, um in deine Kerbe reinzuschlagen, ihr schiebt es denen recht, dass denen die iranischen Drohnen um die Ohren fliegen. Wenn sie vorher mal hier helfen können, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Naja, Ende erstmal.
So, und ich lese hier gerade, die Kurden sind sowohl im Iran als auch in Syrien das Bollwerk gegen Unrechtsregime, Despotien und Islamismus. Ja, die werden also tatsächlich da scheinbar als menschliche Werkzeuge benutzt. Ich weiß nicht, ja, bei China habe ich auch mal die Uiguren im Kopf, also das gibt es wohl überall, schätze ich mal. Dirk?
Also ich denke, Selenskyj hat ja bei sich eine Aufgabe zu lösen. Und ich glaube, die werden relativ nüchtern gucken, wo sie jetzt so ihren Leverage haben und werden die Situation ausnutzen. Und sie haben jedes Recht der Welt dazu. Ich glaube, dass wir werden ja relativ nüchtern drauf gucken. was egal was vorher gewesen ist, die haben ja eigentlich keine Alternative. Und wir sind ja alle so Laien und gucken ja gar nicht hinter die Kulissen. Aber ich denke mir, der Teil des Ganzen ist gar nicht so übel, weil jetzt eben auch andere mitkriegen, und zwar Staaten, die über sehr viel Geld verfügen. Denn das haben die da unten ja in der Golfregion. Und für die steht aus meiner Sicht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Die haben sich viel Mühe gegeben, sich da zur touristischen Attraktion hochzustilisieren und so weiter. Und hat irgendeiner Bock, Urlaub im Kriegsgebiet zu machen? Also die müssen extrem viel Interesse dran haben, dass sich die Lage da beruhigt, damit da wieder Leute hinfahren. Und die haben ja auch Industrieinitiativen und alles Mögliche. Wenn man sich nur das Geschäftsmodell der Airlines da anguckt, Emirates und so weiter, die sind dabei, die haben ihre Drehkreuze da. Ich meine, so sehr die Leute, die jetzt Urlaub machen, ich das wenig schlimm finde, wenn die da hängen bleiben, aber ein Freund von mir fliegt regelmäßig nach China, arbeitsmäßig, und die landen da halt zwischen, ja, bleibst halt einfach da hängen. Und das geht ja deren Geschäftsmodell nach Öl ganz intensiv an. Also ich glaube schon, dass die einiges springen lassen werden, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Ende.
Ja, danke schön. Ja, also wie gesagt, ich bin im Moment echt überfordert, weil ich weiß einfach nicht, wo soll das Ganze denn jetzt hinführen? Also das Mullah-Regime soll da weg im Iran. Da hatten wir aber gestern in dem Space schon kurz drüber gesprochen. Selbst wenn die weg sind, was denn dann? Also dass dann jetzt von heute auf morgen da plötzlich eine blühende Demokratie entsteht. Ich glaube, das kann man sich dezent von der Backe putzen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also dementsprechend verstehe ich als Laie eigentlich gerade noch gar nicht so, wo liegt der Sinn in dem ganzen Theater? Was soll das dann da werden? Also wo führt das Ganze hin? Und gibt es eigentlich irgendeinen Weg, der da wieder rausführt? Also ich habe da heute echt drüber nachgedacht, weil was muss passieren, dass man sagt, okay, jetzt ist genug? Also dass Russland die Ukraine haben will, das haben wir schon, geht nicht. Dass China Taiwan haben will, sind wir auch nicht so begeistert. Also das ist so mein Ding. Also was ist da dieses Endziel, wo soll das alles hinlaufen? Ach ja, guck mal, vielleicht hat der Alex Antworten, das wäre ja auch schön. So, Alex, dann bitteschön.
Ja, schönen guten Abend. Ja, wohin geht es? Speziell bei Iran ist die Frage, wie entwickelt sich der Iran, wenn das Thema jetzt durch ist? Also wir müssen nicht darauf hoffen, und das ist auch absolut falsch zu sagen, das wird eine westliche Demokratie. Das wäre vielleicht ein Idealzustand oder eine Idealhoffnung, aber muss es eigentlich so weit kommen? Oder reicht uns nicht eine, ja, arabische Monarchie in die Richtung, wie wir sie doch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, da in einigen der Länder sehen, Saudi-Arabien, Jordanien zum Beispiel, würde ich als ganz positives Beispiel nehmen. Da haben wir ja echt gute Beziehungen, echt wenig Probleme. Reicht nicht erstmal so ein Zustand, wo die Bürger relativ frei sind? Ja, natürlich, es sind islamische Länder mit grundlegend islamischen Rechten erstmal im Großen und Ganzen. Aber muss es gleich eine Demokratie sein, oder können wir nicht sagen, sollen die ihre Monarchie haben, die aber tendenziell westlich ausgerichtet ist, Menschenrechte achtet und so die, einfach auch die Nachbarn akzeptiert? Das sollte doch erstmal vielleicht reichen.
Und da gehen die Hände hoch. Dirk, bitteschön.
Ja, da bin ich voll bei dir, Alex. Also ein guter Freund von mir hat lange Fabriken in Ägypten gemanagt und ist da sehr regelmäßig gewesen. Und der sagte, der selber auch Holländer ist, allerdings in Deutschland wohnt, der sagte, wir haben da teilweise etwas nebulöse und sehr idealistische Vorstellungen hier in Deutschland. Eine Demokratie nach unserem Muster würde da so nicht funktionieren. Das braucht einfach eine etwas andere Form. Also bis da so eine Demokratie nach unserem Maßstab funktioniert, ist da einfach, wie es bei uns ja auch eine Weile gebraucht hat, da wäre noch viel, da müssen auch ein paar Generationen drüber gehen. Deswegen müssen wir nicht den Anspruch haben, dass da irgendwas nach unserem Gusto entsteht. Das ist völlig unrealistisch. Das heißt, wenn sich da irgendwas stabilisiert, meine Vermutung ist, vielleicht wird sogar Trump einen Deal mit irgendwelchen Militärführern im Iran machen, die dann ihre Diktatur da weitermachen. Die lassen diesen Religionskram weg, bauen keine Atomwaffen und schlachten nicht gerade bei ihrer Bevölkerung ab. Und das ist es dann schon. Das kann ich mir auch vorstellen.
Oh, Emergency, hat irgendwer ein iPhone? Die Birgit warte, nicht annehmen bitte.
Ja, ja. Diesem Irrtum sind auch die Amerikaner aufgesessen. Also ein anderer Freund von mir, General bei der englischen Armee, war überall, war auch lange da unten im Irakkrieg. Der sagt, die Amis haben immer so die Vorstellung, die marschieren da ein und alle sind happy, dass sie jetzt befreit werden. Dem ist nicht so. Das ist ganz anders. Diese Vorstellung müssen wir nicht haben. Ich finde auch, unser Moralisieren ist da falsch. Wir müssen einfach pragmatisch sehen, ja, das Mindestmaß an Menschenrechten sollten eingehalten werden, da sollten wir auch drauf einwirken, können wir aber nur, wenn wir Leverage haben. Das heißt, wir wirtschaftliche Beziehungen haben und so weiter. Aber erstmal muss ich die Lage da stabilisieren. Dann wäre schon allen geholfen. Sowas geht eben nicht schnell. Ende.
So, die Harmony hat unten dran gepostet. Ich schmeiße es mal einfach in den Space zur Weiterverwertung. Trump will jetzt auch in Ecuador Trouble machen. Also das ist auch schon wieder so ein Ding. Reik.
Nur um das auf das von Alex VB zu antworten. Du meinst also, es wäre eine Monarchie im Iran zu installieren, die westlich orientiert ist. Wir ersetzen also das Mullah-Regime mit einer westlich orientierten Monarchie, die das Mullah-Regime 1989 ersetzt hat. Witzig, wie sich der Kreis immer wieder schließt, weil der Iran war mal eine Monarchie. Mohammed Reza Pahlavi, der war ja sehr bekannt in Deutschland, weil er eine deutsche Frau hatte, die hat aber ihren Job nicht erfüllt. Das war eine Monarchie, die sehr westlich orientiert war. Die waren ja von den Amerikanern ausgerüstet als Bollwerk gegen die Sowjetunion. Also wollen wir das da unten wieder hinbauen. Coole Sache. Also jetzt wird mal so spaßig gesagt. Ende.
Und Mario.
Ich gehe da ein Stückchen weit eher mit dem Dirk mit. Ich denke, wenn da unten... Und es ist einfach so, da müssen einfach ein paar Generationen mehr drüber gehen, dass so dieses Demokratieverständnis da ist. Und mein Beispiel wäre jetzt tatsächlich, wir schauen mal nach Ostdeutschland, wie es da teilweise ums Demokratieverständnis bei manchen Personen gesiegelt ist. Anwesende ausgeschlossen im großen Teil, denke ich. Und das ist einfach, man kann das nicht nehmen und drüber stülpen. Das funktioniert nicht. Dass Deutschland anders nach dem Krieg sich entwickelt hat, hat auch seine Gründe. Und es war lange Besatzungszonen, es sind viele Sachen lange Jahre reguliert worden. Und ich glaube auch eher, dass es eben halt ein System sein muss, wo, ja, jetzt nicht unbedingt Monarchie, aber konstituell, wie auch immer, die Trennung von Kirche und Staat, weil es ist ein Vielvölkerstaat. Es gibt eben halt tatsächlich nicht nur diese eine Religion, die eben dort vorrangig ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, warum in gewissen Regionen im Iran eben halt mehr gegen die Mullahs, mehr gegen den Staat passiert und in anderen Regionen einfach weniger, ja, wo man eben gar nichts davon hört. Und das ist, glaube ich, so die Krux an der Sache, dass man da jetzt gucken muss, egal wie das dann intern ausgeht, dass man tatsächlich guckt, dass das iranische Volk das natürlich mit Hilfe, aber dass die das selber stemmen und bestimmen können. Ende.
So, jetzt bin ich kurz froh, dass die Konstanze dran ist, weil die erzählt immer schön lange. Wenn das jetzt nicht hinhauen sollte, Mario, dann musst du einmal kurz übernehmen. Aber jetzt ist erst die Konstanze dran.
Oh je, dabei wollte ich gerade nicht so viel sagen. Aber ja, also mit dem Demokratieüberstülpen, ich bin zufällig Ostdeutsche, das geht oftmals nach hinten los, das stimmt. Und das wird vor allen Dingen, die haben ja auch ewig unter einem Regime gelebt. Wenn du da jetzt anfangen willst, eine Demokratie überzustülpen, nach westlichem Vorbild, das geht total nach hinten los. Das haben wir in Afghanistan gesehen und im Irak ja im Prinzip auch. Ja, und Libanon mehr oder weniger auch, ne? Libanon. Ja, dann mal wieder zurück zur Ukraine. Ich habe mir mal einen Kopf gemacht, was die Schwächung des Irans für Russland und für die Ukraine bedeutet. Also der Ukraine hilft es nur teilweise. Die Effekte sind praktisch widersprüchlich. Pro-Ukraine wären zum Beispiel die iranischen Waffenlieferungen an Russland wären natürlich geschwächt. Russlands militärische Abhängigkeit wird riskanter und Russlands geopolitischer Spielraum schrumpft. Klar, die Einfluss, ne? Ja, die können ja nichts machen. Die hängen ja wirklich mit allen Kräften in der Ukraine fest und sind dafür niemanden von Nutzen, mal platt ausgedrückt. Pro-Russland, ja, wenn höhere Ölpreise sind, stärkt das ihre Einnahmen. Wobei ich mir da nicht so sicher bin, weil, wie gesagt, die Amis sind ja fleißig am Kapern von Schattenflottentankern. Und Frankreich und Belgien haben sich neulich auch eingekrallt. Ja, wir wollen hoffen, dass das die Russlands Kriegskasse nicht so dolle positiv beeinflusst. Ja, und was natürlich ein ganz großer Nachteil ist, und pro Russland, westliche Luftabwehrressourcen wären stärker beansprucht. Also die Schwächung des Irans ist jetzt nicht direkt ein gezieltes Mittel zugunsten der Ukraine, aber die unterminiert oder schwächt halt wichtige russische Kapazitäten, stärkt aber unter Umständen, wenn es schlecht läuft, die Einnahmen. Also wenn man die Schattenflotte nicht da einfach so weiter durchlässt. Für die Ukraine ist das ein gemischtes, aber tendenziell leicht vorteilhaftes strategisches Umfeld. Abhängig davon, wie lange eben der Konflikt da auch andauern wird und wie stark Irans militärische Infrastrukturen tatsächlich beschädigt wird. Ja, weil wenn die jetzt natürlich in der Rüstung schon mit eingebunden werden und wenn es erstmal nur diese Abfangdrohnen sind, ist das ja schon Gold wert. Selbst wenn die Pakt 3, wie gesagt, bin ich jetzt der Meinung, aber meine laienhafte Meinung, selbst wenn jetzt da keine Pakt 3 Raketen bei rausspringen, wird ja da Geld bei rausspringen. Und Einfluss auch, wenn, wie gesagt, jede Art von Waffen oder Rüstungsindustrie, die halt, oder Waffenverkäufe, bedeutet auch etwas politischen Einfluss, sprich ist auch Außenpolitik. Das heißt, wenn es nicht total nach hinten losgeht alles, dann könnte die Ukraine außenpolitisch sogar noch viel größer oder viel besser dastehen. Ja, erstmal Ende. Das heißt, du, lieber Mario, musst übernehmen.
Nein, muss er nicht. Du hast lange genug geredet. Ich habe mir nur einen Rotbeulen-Verhinderungskaffee gekocht. Also das geht relativ schnell. Alex.
Ja, also ich sehe jetzt beim Thema Iran auch nicht den großen Vorteil für die Ukraine. Also nicht den direkten, eher im indirekten Bereich. Natürlich, es werden Flugabwehrflugkörper verbraucht, und zwar auch einige, auch von den Staaten vor Ort. Das heißt, die werden es auch wieder auffüllen müssen und werden das auch wahrscheinlich relativ zügig kriegen. Ich sehe es eher im wirtschaftlichen Bereich. Also politisch wird die Ukraine auch mit ihrem Hilfsangebot Vorteile haben, während ja russische Bauteile auch in Drohnen gefunden werden, was nicht unbedingt so russische Fürsprecher da vor Ort hervorrufen wird. Der Hauptvorteil wird sein, dass natürlich die iranische Rüstungsproduktion die über das Kaspische Meer ja auch nach Russland geliefert wird, wegfällt. Das ist jetzt aber eher kleinere Mengen. Also das wird jetzt nicht groß was ändern, aber es wird schon Russland schwächen. Der viel größere Teil ist, dass auch der Iran als Importroute für sanktionierte Güter, Sprengstoffe und, also diese Vorprodukte, wegfällt. Das heißt, Russland muss dann gucken, ob es die irgendwie durch die westlichen Häfen, also St. Petersburg, einschleust oder alternativ über Wladiwostok und China. Also es muss alles dann über die transsibirische Eisenbahn kommen und kann nicht mehr auf dem relativ kurzen Weg durch Russland, was also die russische Logistik auch nicht so beansprucht, nämlich Kaspisches Meer, dann landet es da an und muss eigentlich nur noch gen Norden gebracht werden zu den Verarbeitungszentren, sondern es muss einmal quer durch Russland mit der Eisenbahn. Und ich denke mal, das wird der Haupteffekt sein, wenn der Iran wegfällt, egal wie er sich dann auch zur Ukraine und so positioniert. Wirtschaftlich ansonsten eher kleinere Sachen, politisch genauso, aber so allgemein, es wird jetzt nicht den riesen Einfluss haben, aber es wird wieder ein Puzzleteil sein, was wegfällt. Zum Thema russische Öleinnahmen, da habe ich vorhin einen Bericht gelesen, dass sich der russische Ölpreis, Exportpreis, bisher nicht verändert hat. Der Grund dahinter ist auch, dass Russland aktuell mehr Öl auf dem Markt anbietet, als es verkaufen kann, weil es halt aktuell so wenig kaufen wollen. Und solange Russland für das sanktionierte Öl so ein Überangebot bereitstellt, ist es quasi ein eigener Marktbereich, der sich unabhängig vom tatsächlichen Markt bewegt, weil es ist ein Schattenmarkt. Der größte Abnehmer aktuell ist noch China. Und China sagt, entweder du lieferst uns das Öl zu dem Preis, den wir wollen, oder du kannst dein Öl behalten. Also noch sitzen die da mit erhobenen Hauptes, weil sie wissen, dass Putin mit seiner Wirtschaft wesentlich übler dasteht als sie selbst mit ihrer. Falls Trump irgendwann mal die Daumenschrauben beim Öl anzieht und dann quasi das jetzige iranische und das Öl aus Venezuela, ich kann dieses verdammte Wort nicht aussprechen,
Das ist der Kasus Knaxus in diesem Space seit ein paar Tagen. Keiner kriegt das ausgesprochen. Total geil.
Was? Venezuelanisches Öl? Keine Ahnung, auf Topf. Venezuelanisches Öl, gut. Da haben
Venezuelanisches, ganz schön.
Venezianisches?
Nein, Venezuelanisches.
Ja, nee, also das Öl aus Venezuela, wenn er da halt die Daumenschrauben anzieht und das nicht mehr gen China lässt, beides, dann wird China extrem auf das russische Öl angewiesen sein und dann könnte in der chinesisch-russischen Beziehung so ein bisschen Spannung aufkommen, weil Putin natürlich sagt, ich kann damit jetzt Geld verdienen, weil China braucht mein Öl. China wiederum sagt, ja, wenn du es uns nicht günstig verkaufst, dann nehmen wir es dir nicht ab. Gleichzeitig, das Argument fällt weg. Also das könnte schon auch in der Hinsicht dann noch indirekt irgendwann für Thermik sorgen, weil die beiden Staaten aktuell, was das angeht, auch diese russische Versorgung mit vielen Grundprodukten und auch Alltagsprodukten, da sind sie extrem auf China inzwischen angewiesen. Also was die alleine, die russische Autoproduktion aus dem Inland ist um keine Ahnung wie viel Prozent runter. Das sind überteuerte Autos, die ja Spaltmaße haben. Da, ja, das hat hier noch nicht mal ein Trecker aus den 50er Jahren gehabt, so schlimm. Und die lassen sich auch nicht verkaufen zu den Preisen, sondern das sind oftmals inzwischen chinesische Autos, die deutlich günstiger sind. Also da ist die russische Industrie ist auf gut Deutsch offen und die hängt am Tropf aus China, dass die deren Autos zusammenbauen dürfen und dann als quasi russische Autos verkaufen können. Ist jetzt ein Beispiel. Ich kann auch zum Thema Schiffbau einiges sagen, wobei, nee, das werde ich nicht weiter, dazu werde ich was bei Lars mal veröffentlichen, Winkelsdorf, einen größeren Artikel oder mehrere. Also da ist irre viel, auch mit Verschuldung und. Also die sind extrem aufeinander angewiesen. Und da kann natürlich Iran einen Rieseneffekt haben, der aber natürlich niemals irgendwie hundertprozentig messbar sein wird, weil das alles halt einer von vielen hundert Punkten sind, die irgendwo miteinander verbunden sind, verwoben sind. Deshalb, wir dürfen es nicht oder sollten es nicht überbewerten, das Ganze, aber jetzt auch nicht so kleinreden, sondern das Wichtige ist erstmal beim Thema Iran, dass da die Leute eine vernünftige Regierung bekommen. Egal, welche Art jetzt die aufgebaut ist, ob Monarchie, konstitutionelle Monarchie, eine Demokratie oder was auch immer, kann meinetwegen auch sowas wie Tito in Jugoslawien sein. Das ist, der hat damals ja auch relativ gut geherrscht, hat den Vielvölkerstaat Jugoslawien auch durch Check and Balance relativ gut zusammengehalten und auch friedlich. Als er nicht mehr lebte, ging das dann etwas doller schief, wie wir ja alle wissen. Ende.
So, und der Harmony ist hier noch nicht genug Themensalat, die schmeißt jetzt nämlich noch hier rein. Der türkische Präsident Erdogan warnt Israel und die Vereinigten Staaten mit der Erklärung, dass die Türkei intervenieren werde, um Muslime zu schützen, falls der Krieg gegen die befreundete Islamische Republik Iran nicht aufhört. Und das ist das, was ich meinte gerade mit dem Hochschaukeln. Da sind plötzlich so viele irgendwie Protagonisten drin verwoben irgendwie, dass mir das wirklich langsam ein bisschen Angst macht. Ja. Jetzt muss ich gerade mal irgendwas gucken. Alles klar. Bin da nicht richtig firm jetzt gerade, was dazu zu sagen. Aber der Reik, der springt jetzt ein. Dankeschön fürs Retten. Reik, bitteschön.
Ich habe nur auf so ein Statement vom Irren vom Bosporus gewartet, dass der sich wieder gegen seine militärischen Verbündeten stellt. Das ist für die Türkei eine viel wichtigere Kooperation als diese befreundet sein mit dem Iran. Er schiebt jetzt nur die Muslime vor, dass er wieder irgendwas dazu sagen kann. Weil, ich denke mal, es geht ihm nicht darum, dass da der Iran auf den Sack kriegt. Ist ja ein muslimisches Land. Den hat's ja auch nicht interessiert, dass der Irak auf den Sack gekriegt hat. Zweimal. Nee, gut, beim ersten Mal war er, glaube ich, noch nicht an der Macht, aber beim zweiten Mal auf jeden Fall. Dem wird jetzt gerade aufgestoßen sein, dass irgendwer rausgehauen hat, dass da unten Kurden bewaffnet werden sollen mal wieder. Wir wissen alle, was Erdogan von Kurden hält. Vor allem, wenn die noch Waffen haben. Ich meine, die PKK zählt ja in der Türkei, also die kurdische Partei zählt dort ja als Terrororganisation. Für die Türken, also für die türkische Regierung unter Erdogan, ist die PKK das, was für Israel Hamas und Hezbollah sind. Bloß bei den beiden Letzteren ist es wirklich so, und bei der PKK wird es nur behauptet, dass die Aktionen stoppen, wissen wir alle, aber halt nicht so extrem. Dem wird das jetzt aufgestoßen sein, dass die wieder mal mit Kurden zusammenarbeiten wollen und nicht mit den Türken. Der muss auch irgendwann mal weg. Ende.
Ja, diese ganzen zwielichtigen Gesellen, die sollten eigentlich weg. Dirk, bitteschön.
Wie ist meine Interpretation von Erdogan, also ein bisschen habe ich auch schon darauf gewartet, ist, er sieht sich ja schon so als regionaler Pares inter Pares da und zählt ja auch viel darauf ab, mit seinem großen Militär und seinen Einflüssen überall ein bisschen die Region für sich zu reklamieren und kann natürlich aus meiner völlig laienhaften Sicht jetzt nicht einfach mal geschehen lassen, dass da Israel und USA einfach mal so vor sich hinspielen. Und er ist ja gar nicht beteiligt. So, das passiert einfach mal so, weil da seinem Selbstverständnis folgend, glaube ich, muss er sich jetzt einfach zu Wort melden, damit er einfach auch was gesagt hat und da nicht völlig untergeht. Und ich glaube, die Kurdenfrage ist eine wesentliche. Das wird der zweite große Punkt sein, völlig ungerechtfertigterweise aus meiner Sicht. Aber wenn man sich mal ein bisschen mit den Kurden beschäftigt, das historisch mal früher gemacht, das ist ja schon ein sehr gebeuteltes Volk, was da in allen Ländern irgendwie zwischen allen Stühlen sitzt. Aber das kann er sich natürlich auch nicht gefallen lassen. Also ich denke, die beiden Dinge sind es, die ihn da umtreiben.
So, und dann kommt noch eins dabei, Eilmeldung. Qatar Energy hat soeben höhere Gewalt erklärt. Drei Worte, die bedeuten, wir können nicht liefern und rechtlich sind wir dazu auch nicht verpflichtet. Dies ist keine Lieferunterbrechung mehr, das ist ein Zusammenbruch des Vertrags. Höhere Gewalt ist keine Vorsichtsmaßnahme. Es handelt sich um eine formelle, rechtlich anerkannte Erklärung, dass ein unvorhersehbares Ereignis, das außerhalb des Einflussbereichs von Qatar Energy liegt, die Vertragserfüllung unmöglich gemacht hat. Die Verträge aller betroffenen Käufer sind damit hinfällig. Das Gas, auf das sie angewiesen waren, ist weg und sie haben keine rechtlichen Möglichkeiten, es zurückzubekommen. 82% des LNG aus Katar gehen nach Asien. China bezieht 30% seiner LNG-Importe aus Katar. Indien aus 42-52%, Südkorea aus 14-19% und Taiwan aus 25%. Japan rationiert bereits auf Spotmärkte. Die asiatischen Referenzpreise steigen am Tag des Produktionsstopps um 39%. Höhere Gewalt hat dies nun bis auf Weiteres dauerhaft gemacht. Indische Unternehmen haben die Gaslieferungen an die Industrie bereits um 10-30% gekürzt. Das ist keine Marktanpassung. Fabriken auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent der Welt laufen heute mit reduzierter Kapazität, weil der Iran Drohnen nach Ras Laffan geschickt hat. Hier ist die Zahl, die der Markt noch nicht vollständig verinnerlicht hat. Es dauert 2 Wochen, um eine Verflüssigungsanlage nach einer vollständigen Kaltabschaltung wieder in Betrieb zu nehmen. Anschließend benötigt sie weitere 2 Wochen, um die volle Kapazität zu erreichen. Das entspricht mindestens 4 Wochen Stillstand, vorausgesetzt es kommt zu keinem weiteren Streiks, keinen Sicherheitskomplikationen und keinen Verzögerungen bei Inspektionen. Der Krieg dauert noch an. Es gibt keine Sicherheitsgarantie. Es gibt keinen Neustartzeitraum und es gibt keine Untergrenze. Jeder LNG-Vertrag in Asien wurde zu einem Problem am Spotmarkt. Jedes Problem am Spotmarkt wurde zu einem Inflationsproblem. Jedes Inflationsproblem wurde zu einem Problem der Zentralbanken. Dies begann als Krieg im Nahen Osten. Es ist mittlerweile in jeder Fabrik, jedem Kraftwerk und auf jeder Gasrechnung in ganz Asien präsent. So, das haben wir dann auch nochmals Informationen dazu. Und weiter geht's mit der Konstanze.
Ja, ich bin schon etwas aus dem Konzept, als das schon solche Kreise gezogen hat. Naja, das wird noch schlimmer. Ja, mit den Kommen, dass der Türke sich da jetzt aufregt, hängt mit der Wiederbewaffnung der Türken zusammen. Außerdem präsentiert er sich ja gerne selber als Regionalmacht und als Schutzpatron der Muslime. Der hat ja schon mit dem Gaza hat er ja schon rumgewettert, dass Israel da aufhören soll. Und hat da schon mehrfach gedroht. Man könnte ja dasselbe in Israel auch machen als Türkei wie im Libanon und irgendwo anders sind sie auch noch eingeritten. Nur das hängt garantiert mit den Korn zusammen. Sehe ich genauso. Ende.
Und der Dirk.
Ja, was habe ich schon gesagt? Das ist so das, was diese vielen Verkettungen miteinander so sind. Und das sind so die nicht absehbaren Dinge. Und wie gesagt, industrielle Großanlagen, habe ich mich auch mal beschäftigt beruflich. Ja, das geht alles nicht einfach mal eben mit dem Schnipp. Und 4 Wochen, ja, kann das schon mal passieren. Also ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, wie es in Asien die Finanzkrise gab, wie das zu uns durchgeschlagen hat. Wir wissen alle nicht, wie die da finanziert sind und so weiter. Also ja, das sind so die vielen kleinen Abhängigkeiten, die in Summe dann ziemlich peinlich werden können. Und das kann Trump, anders als die Schiffsversicherung, nicht auffangen. Da hat Amerika viel zu wenig Kohle für. Ende.
Und die Drahtzieher.
Moin zusammen. Nur eine ganz kurze Frage. Bekommen wir nicht auch Gas aus Katar? Ist mir bei deiner Aufzählung vorhin nicht aufgefallen. Hatte der Habeck da nicht mal irgendwas gemacht? Oder bilde ich mir das ein?
Hatte er.
Okay, danke.
Ich recherchiere gerade.
Hey, das war schon so.
Da also wir kriegen Gas aus Katar, ja, das ist...
Wollte ich sagen, ne?
Ja.
Ich sage, und unsere Gasspeicher sind ja, weiß Gott, nicht gut gefüllt, ne? Aber gut, ich wollte es nur wissen, weil es war mir bei der Aufzählung nicht aufgefallen von Pummelzacke.
Das konnte ja auch keiner ahnen, ne? Dass man da vielleicht die Gasspeicher ein bisschen als Puffer haben sollte.
Ach was. Ich weiß, wie du das jetzt sagen könntest, aber mir nicht. Ich bin nicht reich genug.
So, und weiter geht's mit dem Ingo.
Ja, also der Kapazitäten oder Flüssiggaskapazitäten, die werden über Jahrzehnte oder ja viele, viele Jahre verkauft und die sind ausverkauft praktisch. Und es ging darum, eben in mittlerer Zukunft dann Kapazitäten von denen zu reservieren und so weiter. Wir bekommen da aber praktisch nichts von. Das Zeug geht alles nach Asien, Pakistan, hauptsächlich Indien zum Teil, China oder ich weiß nicht, was die Japaner kriegen. Die sind noch viel abhängiger von diesen Importen. Also LNG kriegen wir da nicht. Und noch eine andere Information. Irgendwie haben die Kataris auch gesagt, die haben auch große Aluminiumschmelzen dort, nicht? Weil sie preiswert im Grunde billig da Energie haben. Die müssten sie jetzt auch stilllegen, weil sie eben auf das Gas auch angewiesen sind, um das da zu produzieren, heißt es. Das wird auch dafür sorgen, dass eben da weitere Verwerfungen aktuell stattfinden. Aber nochmal auf die Frage hin. Nein, wir kriegen praktisch kein Flüssiggas aus Katar. Was wir hier kriegen an Flüssiggas ist primär aus den USA. Und das sind, glaube ich, in der EU 9 oder 10% unserer Gasversorgung. Wenn es hochkommt, mehr ist es nicht. Ne?
Das klingt ja fast ein bisschen beruhigend. Alex?
Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, was... keine Ahnung, wer es gerade gesagt hat, Ingo, glaube ich, oder so gesagt hat. Also unser Anteil ist zu größtenteils 80% oder sowas USA und das macht hier auch gerade mal so einen zweistelligen Bereich aus. Deshalb, also Katar, ja, wir kriegen was, aber das ist, ja, wenn das wegfällt, das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein bei uns. So ein bisschen sinnbildlich gesprochen. Das sind jetzt keine Mengen, die uns hier in den Ruin treiben. Aber natürlich, es sorgt für Verwerfungen halt in vielen Bereichen. Und da muss man schauen, wie die sich im Endeffekt geben. Auch wie die USA reagieren werden. Aber das wurde ja auch schön gesagt, das Ganze ist langfristig. Es geht um jahrelange Verträge. Und da kann man nicht sagen, na gut, ich schmeiß euch jetzt raus und nehme jemanden anders, weil der gerade mehr zahlt. Das fällt dann schon relativ schnell auf einen zurück.
Und der Ingo nochmal.
Jetzt weiß ich nicht, hattet ihr mich gerade gehört oder klappte das nicht?
Doch, wir hatten dich gehört.
Okay, dann ist gut, ja. Okay, dann war ich durch, ja, passt schon.
Also die Leute, die jetzt in den Sprechern sitzen und nicht mehr sprechen wollen, bitte schubst euch selber runter, weil wenn ich euch runterschubse, dann fliegt ihr mal alle aus dem Space, das ist auch nicht schön. Also bitte nur Sprecher, die wirklich auch sprechen wollen, weil das zerrt alles an den Kapazitäten des Spaces und mir ist das im Moment alles viel zu instabil dafür. Konstanze.
Ja, also mit dem Gas aus Katar ist natürlich auch für Deutschland ziemlich schlecht. Die Lieferungen sollten ab 26 voll anlaufen. Also Habeck hat ja sehr wohl Verträge abgeschlossen. Ja, jetzt ist aber natürlich, Katar hat seine LNG-Produktion gestoppt. Durch die Drohnenangriffe halt wurden Anlagen halt vollständig eingestellt. Massiven Preisschock, ja, und auf dem europäischen Gasmarkt. Deutschland hat Notfallmaßnahmen reaktiviert. Die Bundesregierung hat Anfang März 26 eine Gas-Taskforce wieder aktiviert, um mögliche Engpässe zu überwachen. Der Produktionsstopp in Katar war unmittelbarer Auslöser. Europa spürt die Folgen direkt. Die europäischen Gaspreise stiegen um 45-50%, nachdem Katar die Produktion gestoppt hat. Eieiei. Ja, Deutschland bekommt Gas aus Katar, aber derzeit nicht, weil die Produktion kriegsbedingt stillsteht. Die Verträge bestehen weiter, aber die Erfüllung ist vorübergehend unmöglich. Also ist Deutschland auf andere LNG-Quellen angewiesen. USA, Norwegen, Algerien, Spotmarkt. Eieieiei. Ja, das wird böse. Naja, der Heizung runterdrehen. Gott sei Dank haben wir jetzt aber. Vielleicht hat sich das bis dahin erledigt. Ja, ich weiß, Pummel, aber das war jetzt Abendwasser, kein Humor. Und galt jetzt für alle, die Heizung runterdrehen können, oder? Ja.
Ja. Gut.
Ende.
Endlich mal, wo ich mich freuen kann, dass ich kein Gas habe. Naja, auf jeden Fall schreibt der Leo gerade hier, die US-Botschaft in Bagdad hat amerikanische Staatsbürger dringend aufgefordert, den Irak zu verlassen. Zeitgleich mit der Warnung brach im gesamten Irak die Stromversorgung zusammen. Ja, es passieren Dinge überall, tatsächlich. Ich hatte es gerade kurz angesagt, bitte die Leute, die nicht Sprecher sind, also nicht sprechen wollen, bitte schubst euch selber in die Zuhörer, bitte. Da muss ich es nämlich nicht tun und ihr verliert nicht die Verbindung. Mario.
Danke. Ja, zum Thema Gas oder Energieversorgung allgemein. Das ist ein sehr komplexes Thema, wie da eingekauft wird. Also normalerweise ist es so, dass du als Energieversorger weißt, was deine Kunden dieses Jahr verbraucht haben. Du gehst eben dann vorausschauend davon aus, dass die auch das nächste Jahr komplett Kunde bei dir sind. Rechnest diese Mengen hoch. Wir haben noch, sag ich mal, Gaskraftwerke, Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme erzeugen. Und dann wird eben halt diese Menge, sag ich mal, am Markt eingekauft. Dann hast du die Industrie. Das ist halt auch immer ein Thema, was ein bisschen schwanken tut. Strom ist es dort auch so, dass mittlerweile einige dazu übergegangen sind, gerade hier in der Region, eigene, sag ich mal, Windkraftanlagen zu stellen, eigene Solarparks zu stellen, um eine gewisse Unabhängigkeit zu bekommen, wo sie eben dann halt sagen, okay, wir nehmen euch 100% von eurem Solarpark ab, das ist dann unser Strom. Was aber eben halt, sag ich mal, der Krieg in der Ukraine oder der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine gezeigt hat, dass diese vorausschauenden Einkäufe manchmal einfach nicht ausreichen und dass das dann dazu führt, dass Energieversorger oder sogenannte Energiehändler, Lieferanten einfach umkippen. Die können es nicht mehr stemmen. Ja, die haben ihre Kunden, die haben denen zugesagten Preis. Die Mengen sind irgendwann aufgebraucht und wir wissen ja bei Verivox, man kann dann halt ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre kriegt diverse Vergünstigungen. Und irgendwann passt das Ganze nicht, System nicht mehr. Und dann kann das eben passieren, dass dann tatsächlich solche Energieversorger nicht mehr liquide sind von jetzt auf nachher und auch ihre Kunden dann dementsprechend rauskündigen müssen und in Grundversorgung schicken müssen. Und das ist das, was Dirk vorhin angesprochen hat, diese Verkettung von dem, was eben halt irgendwo anders auf der Welt passiert und was das dann eben im Nachgang hier bei uns oder auch in anderen europäischen Ländern dementsprechend auslösen kann. Das ist sehr komplex und ich beneide meine Kollegen im Energiehandel momentan überhaupt nicht, weil die haben doch einiges zu tun und ja, keine Freude dabei. Ende.
Also wenn eure Gasheizung ausfällt, ne, wenn ihr einen Liter Ethanol mitbringt, könnt ihr bei mir vorbeikommen, um euch aufzuwärmen. weiter geht's mit niemandem. Niemand meldet sich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verfahren, weil ich weiß doch gar nicht, was ich heute erzählen soll, da das alles so komplex ist. Gott sei Dank, der Dirk rettet mich. Dirk, bitteschön.
Ja, ich denke, es wird jetzt wieder viel Krisenmanagement gefordert sein. Vielleicht sind wir ja nach Corona und dem russischen Überfall etwas resilienter geworden. Was schade ist, dass es unser Pflänzchen, sich besser entwickelnde Wirtschaft, ja gerade wieder ein bisschen zum Erliegen bringen wird, wahrscheinlich, vermute ich mal. Und Ich habe noch eine andere interessante Story heute gelesen, will ich mal reinwerfen, vielleicht ein bisschen mehr Ukraine-Bezug wieder. Dass USA wohl, was Fertigung von Rüstungsgütern angeht, durchaus auch Japan entdeckt, weil es da eigentlich gute Bedingungen gibt, dass die Ukraine mit den da unten Geld für Produktionsaufbau herstellen. Und aus meiner Sicht, wie ich die Japan-Analyse so gesehen habe, dass bei uns ja eigentlich ähnlich ist, und jetzt eigentlich die Zeit wäre, um mit dem ganzen Kram, vielleicht auch mit den Golfanrainern da unten zu sagen, jetzt könnten wir bei uns noch ein paar Fabriken umrüsten, um halt so ein Zeug schnell zu bauen. Also wenn jetzt bei uns jemand pragmatisch, schlau und so weiter wäre, wäre das ja mal eine gute Option, da jetzt einzuspringen, weil offensichtlich ist ja die Dinge, die wir so können, nämlich relativ preisgünstig Drohnen abzuschießen mit, keine Ahnung, wie sie heißen, also auf jeden Fall, wo geballert wird und nicht Raketen geschossen werden, das wäre ja mal eine Möglichkeit, quasi wie die Rüstungsexperten oder die Militärexperten das hier so sehen, aber das war so mein Take heute. Ende.
Ja, und ich schließe jetzt den Kreis. Barron Trump kaufte nur 2 Tage vor Kriegsbeginn Öl im Wert von 30 Millionen Dollar. Sieh mal einer staunt. Also, wie gesagt, es ist alles, läuft dann immer alles irgendwo doch bei Trump zusammen. Ein Geschäftsmann halt, wie wir das schon besprochen hatten. Konstanze.
Bei der ganzen Sache, ne, höhere Öl- und Gaspreise ist natürlich auch für den Strompreis nicht so gesund. Also die Gaskraftwerke, die Preise vom Gas sind an den Strom gekoppelt. Umgekehrt. Die Strompreise sind an den Gaspreis gekoppelt, so rum. Ja, mal gucken. Strom verteuert sich bereits spürbar. Eieiei, da müsste ich doch bei mir mal gucken, ob ich da noch in dem Vertrag bleiben kann. Oder ob ich da rausfliege. Ach du Scheiße. Das ist wirklich... Ja, und jetzt rächt sich das wieder, dass wir hier nicht umgestiegen sind auf Erneuerbare. Also mehr auf Erneuerbare. Und die blöde Reiche, die will ja da jetzt noch mehr Gaskraftwerke aufbauen. Wie giftig das ist und wie gefährlich, das sieht man ja jetzt mal wieder. Und da hat man die Grünen so verteufelt. Ich bin zwar kein fetter Fan von denen, aber in Sachen Erneuerbaren hatten sie offensichtlich recht. Ja, erstmal Ende.
So, und jetzt nebenbei gibt's dann auch noch mal was Nettes von der Harmonie. Die ukrainischen Streitkräfte haben 460 Quadratkilometer Territorium zurückerobert. Die effektiven Operationen werden derzeit weiter fortgesetzt. Gezeichnet Zelensky. Das ist doch mal was. So, und jetzt ist was passiert. Ich kann in die Zukunft sehen, weil ich hatte jetzt in Space unten, was ich ja in den Kommentaren gelesen habe. Und bei dem, was Konstanze jetzt gesagt hat, wusste ich, wenn ich den Space wieder hochziehe, meldet sich der Alex als Sprecher. So. Jetzt ist er auch direkt dran, nämlich der Alex.
Also zum Beispiel, ich bin in einem vernünftigen Tarif bei unserem regionalen Versorger, der auch selber Kraftwerke hat und alles. Und da zahle ich vielleicht dann doch 1 Cent mehr, als wenn ich den allerbilligsten Tarif von Verifox nehme, wo ich dann rausfliege und auf einmal 30 Cent mehr zahle. Bei den aufregenden Zeiten spare ich, also brauche es glaube ich 10 bis 20 Jahre, bis diese Billigtarife sich im Fall eines Falles überhaupt rentiert haben. Und bis dahin haben wir die nächste Krise, wo ich da rausfliegen würde. Daher macht es schon Sinn, einen vernünftigen Versorger zu wählen, auch wenn es vielleicht erstmal ein paar Cent teurer ist. Aber es gibt einem einfach auch Sicherheit. Und ich weiß, ich werde jetzt keine Anpassung bei irgendwelchen Kosten haben, weil mein Versorger langfristig arbeitet und auch nicht daran zugrunde gehen wird. Das ist das Gute. Zum Thema hiesige Energieversorgung. Ich denke mal, wenn wir da jetzt anfangen, drüber zu reden, da machen wir einen riesen Fass auf. Zum Thema Grüne. Es hat auch schon Habeck 50 zusätzliche Gaskraftwerke gefordert. Hintergrund ist, auch wenn wir relativ viel EE haben, das bringt nur was in dem Moment, wo es läuft. Für die Zeiten, wo es nicht läuft, brauchen wir Ersatzkraftwerke. Und das ist jetzt im Winter halt teilweise an die 90-95%, die über Ersatzkraftwerke laufen. Und da man natürlich da auch moderne Technologien möchte, hat schon Habeck gesagt, wir brauchen um die circa 50, es kommt ja natürlich auch immer auf die Größe an, neue Gaskraftwerke, um halt die Kohlekraftwerke abzuschalten. Den Bedarf, der kommt durch die Elektrifizierung des Straßenverkehrs und der Heizung, um das abzufangen. Das sind alles Punkte, das ist alles ganz eng miteinander verwoben. Und die Frage ist, die man sich stellen muss, macht es nicht Sinn, vielleicht diese Ersatzleistung zu differenzieren und zu sagen, okay, auch wenn Kohle deutlich schmutziger ist, Kohle kriegen wir aus ganz anderen Bereichen, da sind ganz andere Logistikrouten drin, macht es vielleicht nicht doch Sinn, Kohlekraftwerke zu betreiben, vielleicht sogar auch noch einen Kohleabbau zu haben und das nicht auszulagern. Das sind alles Fragen, die man sich jetzt, was so Resilienz angeht, stellen muss. Und da müssen wir sagen, wenn wir da voll auf Ökologie gehen, ist es eine Sackgasse. Ich hatte heute dazu ja schon was gepostet im anderen Zusammenhang auch. Wir müssen einfach die Scheuklappen abnehmen und sagen, der hat's gesagt oder der hat's gesagt. Nein, das sind meistens, wirft es einer in den Raum und andere Parteien übernehmen es dann irgendwann, weil es einfach notwendige Basics sind. Und es ist auch wichtig, dass man über den Tellerrand hinausschaut und sich verständlich macht, wieso wird das überhaupt gefordert? Wozu brauchen wir es? Und wenn wir jetzt über EE und wie heißt das Ganze, CO2-Vermeidung und sowas reden, kommen wir irgendwann dagegen, dass wir uns dieser Bereich der Verteidigung, Diversifizierung der Energieversorgung und, um uns da halt zu schützen, dass wir da nicht auf einen grünen Zweig kommen, weil wenn man das eine komplett will, geht das andere nicht und andersrum. Und da heißt es immer, irgendeinen Mittelweg zu finden. Und das ist immer die große Kunst, wie man diesen Mittelweg findet, so dass auch alle damit gut leben können. Ende.
Dann ist der Mario jetzt dran.
Danke, Alex. Ja, ich habe deine Post heute auch schon gelesen. Ja, für mich ist halt immer tatsächlich dieses grundlegende Versorgungsproblem oder ich sag mal so ein bisschen dieser die grüne Ecke, das Problem, es wird halt immer nur bei erneuerbaren Energien von Wind und Solar geredet. Erneuerbare Energien sind unter anderem genauso Wasser, es ist genauso Holz, also Pellet, Hackschnitzel, es ist Biogas und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Strommix. Und der Strommix sollte nach Möglichkeit so funktionieren, dass er lokal im Netz funktioniert. Und nicht, dass ich Riesenmengen in Übertragungsnetze bringen muss. Ja? Und was du eben halt auch schon gesagt hast, und das ist ja genau das, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden. Habeck wollte sogar mehr Kraftwerke bauen, wie jetzt Reiche bauen wollte. Und bei Habeck war es aber so, dass er gesagt hat, die müssen H2-ready sein. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Technologie offen. Soweit ich weiß, gibt es momentan nur ein Kraftwerk in Deutschland, was dieses Label H2-ready hat. Das ist so ungefähr wie HD-ready. Du brauchst halt das Material, was gesendet wird, damit überhaupt in HD was dargestellt werden kann. H2-ready, also wasserstofffähig. Das Kraftwerk, was dort in Leipzig gebaut worden ist, ist noch nie mit 100% Wasserstoff gelaufen. Und es weiß auch Stand heute keiner, wie viel das überhaupt braucht und wo der ganze Wasserstoff herkommen soll. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, wir leben heute hier, also wir leben hier im Heute und Jetzt. Ja? Und dann muss man einfach betrachten, was brauchen wir heute und wie bauen wir das, um das zukunftsfähig zu machen und eben halt aber auch so, natürlich klar, dass es möglichst klimaneutral ist, dass es für die Zukunft einen Sinn hat und dass wir, ich sag mal, in Summe weiterkommen. Und da ist einfach der Punkt, warum 50 Kraftwerke? Es ist ein dezentrales Thema. wenn ich riesige Kraftwerke baue, die irgendwo stehen, an vielleicht nur 5 Standorten in Deutschland, dann habe ich das Thema Übertragungsnetze. Übertragungsnetze heißt, die müssen gebaut werden, die müssen ausgebaut werden. Das macht gerade die ENBW hier. Die baut auch einen großen Netzbooster mit Batterien. Und am Ende des Tages sind das aber alles Kosten, die in die Netzentgelte einfließen, weil das Netzkosten sind. Und Netzentgelte, ihr könnt auf eure Rechnungen gucken, die zahlt ihr selber mit eurer Rechnung. Und die EEG-Umlage, die ist jetzt momentan raus, die zahlt der Staat. Und wovon zahlt der Staat die EEG-Umlage? Naja, er zahlt sie halt vom Steuern. So. Und deswegen ist genau diese Diskussion jetzt mit den Dachsolaranlagen entstanden. Und man muss einfach immer mal gucken, wo kommt denn das Geld her, um gewisse Dinge zu subventionieren? Das ist einfach das Thema. Und wenn man sagt, die Subventionierung lohnt sich einfach nicht, weil ich dann einen Hausanschluss von XY vergrößern muss oder so wie es hier bei uns im Ort war, dass jetzt statt einer Trafostation mittlerweile 5 Trafostationen stehen, weil eben Photovoltaikanlagen auf Scheunen, 5 Windräder, Freiflächensolaranlage etc. pp. Gebaut worden sind. Und ja, ich habe am Anfang hier oft erlebt, dass das Netz einfach weggeklappt ist, abends, wenn die Sonne nicht mehr da war. Weil die alte Trafostation konnte es nicht. Die Dachständerleitung konnten es nicht. Es musste alles neu gemacht werden. Und das sind alles Kosten, die dann in die Netzentgelte einfließen. Ende.
Kleine Information noch am Rande. Biogas sind keine Kuhfürze. So, und dann habe ich hier noch die Harmonie ist jetzt heute, die ist ja richtig unterwegs hier. Also, Meloni hat gesagt, und ich liebe diese Frau für diese Aussage, das weltweite Chaos lässt sich auf Russlands Invasion in die Ukraine zurückführen. Als eine Macht im UN-Sicherheitsrat das Völkerrecht mit Füßen trat, signalisierte sie der Welt, dass die Regeln keine Rolle mehr spielen. Ignoriert man die Ukraine, wird sich die Unordnung nur noch weiter ausbreiten. Dankeschön für diese Worte, Frau Meloni. So, weiter geht's mit dem Ingo.
Da war nicht Dirk oder Konstanze vorher dran? Ich habe das nicht im Blick.
Ja, ja, aber ich habe das alles hier im Blick. Ingo, du bist dran.
Ach so, okay. Ja, also nochmal zu den Gasthemen. Also Strom ist ja eine Sache, aber wir verstromen im Grunde 17% unserer Gasimporte, nicht? Den großen, das Heavy Lifting ist Wärme fürs Heizen und ist Wärme oder Gas für die Industrie, die chemische Industrie oder was sie dort so brauchen, nicht? Also deswegen sollten wir eigentlich den Augenmerk darauf legen, wo Wärme erzeugt wird, davon loszukommen. Da erreichen wir mehr, wie die letzten paar Prozent aus dem Strom rauszudrehen. Ein Punkt. Ne? Und wenn du Gaskraftwerke baust, dann musst du immer überlegen, wann lässt du die laufen. Nicht? Und das war ja genau der Punkt, was Habeck da vorgesehen hatte, dass die im Grunde laufen, dann, wenn andere EEG-Lieferanten nicht genug bereitstellen, sei mal irgendwie Nacht, Nebel und kein Wind und so weiter. Die Maßgabe war eben, dass diese Dinger vielleicht 1000 Stunden im Jahr laufen, also vielleicht 10% oder sowas, nicht? Und das ist in der Absicht, was eine Reiche oder so hat, eine ganz andere. Die propagierte eben, das wesentlich mehr Stunden die zu betreiben und mehr zu mit Strom, mehr Gas mit so zu verstromen, das ist der eine Punkt. Und was Mario noch sagte, Kohlekraftwerk oder so, das zu überlegen, ja, das macht die Netzagentur auch. Also wir haben einen Fahrplan, wie wir aus der Kohle aussteigen wollen. Das wird aber immer überprüft von der Bundesnetzagentur, können wir uns das leisten, das Ding wirklich abzuschalten? Oder nehmen wir das in die Netzreserve? Das heißt, das Ding wird kalt gemacht und wird nicht mehr betrieben. Außer in Situationen, wo die Bundesnetzagentur sagt, jetzt ist es ernst, jetzt brauchen wir das Ding. Lieber Netzbetreiber, fahr das hoch. Und die sind dann auch gehalten, eben die technisch auf Vordermann zu halten, das Personal zu behalten und. Also und so erleben wir das, dass die das genau überprüfen. Können wir uns das mit dem Netz und Stati und was haben wir an Ersatz und Reserven und so weiter. Das wird immer gemacht bei jeder Kraftwerkstilllegung. Und da bin ich frohen Mutes, dass die da sehr vorsichtig und bedenkenvoll damit umgehen, dass es eben da zu keinen Schwierigkeiten kam. Und das haben wir ja erlebt. Auch in der Vergangenheit in vielen Ländern um uns rum war das knapp oder ist es auch im Winter knapp. Wir leben das ja manchmal in Frankreich. Wenn es kalt ist, dann haben die zu wenig Produktion und dann müssen die groß importieren. Und dann springen auch mehr und mehr Kohlekraftwerke von uns an. Und wenn jetzt die Gaspreise steigen, das ist schon richtig, die setzen oft den Preis des Stroms. Gerade dann, wenn wenig erneuerbare Energie der Fall ist. Man kann das jetzt aktuell beobachten, nicht? In den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden, wenn Sonne untergegangen ist oder kein Wind ist, dann sind diese Viertelstundenpreise, Day-Ahead und so weiter, ziemlich hoch. Das kann man schnell ausmitteln, wenn man größere Batteriespeicher bauen würde, parallel zu den Solardingern oder so, die jetzt ja recht zügig aufgebaut werden, dass man den Überschussstrom, der mittags entsteht, in die Batterie reinpumpt und die 2-3 Stunden abends oder 2-3 Stunden morgens entlädt. Und das wird den Strompreis kräftiger dämpfen wie andere Maßnahmen, die man sich da überlegen kann. Also, und das fehlt bisher in diesen Vorschlägen und der Strategie, die es da aus dem Bundeswirtschaftsministerium gibt, ob nun und wie viele Gaskraftwerke und so weiter. Und was sie viel zu wenig berücksichtigen, ist eben genau diesen Batterieausbau voranzubringen. Da stehen ja alle Schlange, Investoren stehen Schlange. Eine Allianz Global Investors will das Geld der Anleger. Jeder, der eine Allianz Lebensversicherung hat, die investieren das Geld in alle möglichen Dinge und die wollen auch gerne einen Batteriespeicher machen. Es werden aber zu wenig Projekte genehmigt, weil die Pipeline voll ist und die nicht hinterherkommen. Und da muss die Politik stärker agieren, dass wir das sinnvoller nutzen und da schneller ausbauen. Das ist ja nur mein Gedanke dazu. Und so kommen wir schneller vom Gas los, eben auch, indem wir stärker uns konzentrieren, diese Wärmeerzeugung mit Gas davon loszukommen und große und viele Wärmepumpen zu bauen. Danke erstmal.
Danke dir und der Dirk.
Ja, einiges ist gesagt worden. Also meine beiden Söhne arbeiten in der Energieversorgung, einer bei einem großen Erzeuger, einer in der Wissenschaft. Was total vergessen wird bei diesem, was da jetzt auch Kollegin Reiche gerade macht, das ist, also diese Dinge, die man da tut, das sind alles Sachen, die man auf 10, 15, 20 Jahre baut. Und was die brauchen, ist Stabilität und Planungssicherheit. Und die Tatsache, alleine nur, wie Reiche losgelegt hat, wir will ja gar keine Parteipolitik draus machen, diese Störung, die man da reinbringt, bei den großen Energieversagern, da herrscht Panik, da sind Projekte eingestampft worden, die haben zu viel Personal und so weiter und so weiter. Es ist einfach falsch, das zum parteipolitischen Spielball zu machen. Und es ist eine langfristige Planung und das ist eigentlich denen vorzuwerfen. Und da geht es gar nicht um ökologisch oder klassisch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht um Etablierte gegen Neue. Neue Player wollen natürlich Etablierte nicht reinlassen. Und das, finde ich, muss die Politik nicht unterstützen. Wir sind eine freie Marktwirtschaft oder eine soziale Marktwirtschaft. Und da haben auch Neue Chancen. Und das geht auch gegen Etablierte. Dafür ist das nun mal unser Wirtschaftssystem. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, meine Reiche kommt ja auch aus einer gewissen Ecke, da wird so ein bisschen andere Spiele gespielt. Und da das Ganze zu Kulturkämpfen und Ähnlichem zu nutzen, ist einfach total falsch. Und da sollte eigentlich die Bevölkerung nicht drauf anspringen. Ich bin bei Alex. Man muss da total pragmatisch und total gucken, wie kriegen wir die Balance hin zwischen CO2-Preisen, zwischen technischen Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Was man jetzt aber macht, das kann ich nur so von der Basis sagen, ist einfach, dass Dinge eingestampft werden und dass mal gar nichts gemacht wird. Da hängt jetzt einfach ein Blocker drin. Experten sagen, oder die Insider sagen, ja, das wird jetzt schon mal 2 Jahre, müssen wir jetzt mal irgendwie so uns irgendwie so durchwurschteln. Weil jetzt machen wir mal gar nichts, weil keiner so genau weiß, wo es eigentlich hingeht. Und das hätte es einfach nicht gebraucht. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, einer Wirtschaftspartei wie der Union, dass die sich da so zum Spielball machen lässt, um irgendwelche Kulturkämpfe zu bedienen, ist ihnen sehr schwerwiegend vorzuwerfen. Man kann alles Mögliche machen. Wir haben in Deutschland auch ganz viele Möglichkeiten. Nur diese Ideologie muss da raus. Und zwar in allen Richtungen. Und wenn ich das Wort Technologieoffenheit höre, kriege ich das Brechen, weil es nämlich nicht um Technologieoffenheit geht, sondern weil es darum geht, irgendwelche alten Sachen möglichst weiterzumachen und neuen auch ein bisschen den Weg zu verbauen. Das ist mein, ansonsten diese Diskussion, die so komplex, Da kann man sehr, sehr lange noch drüber diskutieren. Das werden wir hier auch nicht hinkriegen, vermute ich mal. Aber das ist nichts, wo man mitspielt. Das ist nichts, wo man kurzfristig Kulturkämpfe mitführt. Und wenn wir hier unseren Industriestandort so haben wollen, dann müssen wir akzeptieren, dass in Bayern Stromleitungen überirdisch gebaut werden, weil unterirdisch kostet das Siebenfache. Da müssen wir akzeptieren, dass irgendwo Stationen stehen, Batteriespeicher, Umrichter und dass wir vielleicht auch das eine oder andere Kohlekraftwerk weiterlaufen lassen. Ganz pragmatisch, wir müssen uns in Deutschland wieder Pragmatismus angewöhnen. Das meine Two Cent dazu. Ende.
Und der Mario.
Danke, Dirk. Ja, ich wusste, dass das technologieoffen, das war tatsächlich absichtlich so platziert. Es ist so, und ich arbeite ja jetzt seit 20 Jahren für einen Energieversorger, und wir haben tatsächlich Windkraftanlagen, Solaranlagen, Geothermie, Wasserkraftanlagen. Gut, das ist auch immer so ein Thema wegen Fische und etc., wegen Stauwehr. Die haben wir jetzt größtenteils alle so weit umgerüstet, dass da parallel eine Fischtreppe existiert. Das sind halt auch immer alles Investitionen, die dann gemacht werden müssen. Wir haben eben diese Blockheizkraftwerke, die Wärme und Strom produzieren und die Wärme eben als Fernwärme oder als Nahwärme, je nachdem, wie die Bereiche sind, dementsprechend der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Biogasanlagen von irgendwelchen Bauern, die bei uns ins Gasnetz einspeisen, die eben dann halt auch zum Tanken von Erdgasautos verwendet wird. Es ist ein tatsächlich sehr, sehr komplexes Thema und es ist sehr, sehr, sehr weit gezogen. Und wenn wir da jetzt noch ein paar Mal drüber reden, fallen uns bestimmt noch 10 andere Sachen ein, die eben da dazugehören. Aber ich meine halt, das, was ich vorhin tatsächlich dann danach gesagt habe, der Strommix macht es aus. Und es muss einfach für die Region funktionieren. Und nicht eben, ja, das ist halt das Problem, was du auch angesprochen hast mit den Großen. Die Großen denken halt in ihren Übertragungsnetzen. Und da muss dann halt immer noch, da ist das Kernkraftwerk immer noch im Hinterkopf drinne. Und das muss alles von dort zentral kommen. Nee, das ist nicht mehr so. Es gibt Orte in Deutschland, die haben sich mit Batteriespeichern, mit Windanlagen, mit Solaranlagen, mit Biogasanlagen, haben die sich selber autark gemacht. Das funktioniert. Ja. Übers Jahr gesehen, natürlich holen die sich den Strom auch von außen mit rein. Aber es funktioniert. Es gibt diese Varianten. Und ja, da sind wir bei dem Punkt, dass das viel mehr Regelung erfordert. Viel mehr Einwirkung, Redispatch etc. pp. Und das ist einfach, wovor die Großen tatsächlich auch wahrscheinlich ein Stückchen weit Angst haben, dass sie eben da nicht mehr derjenige sind, der den Strom großflächig in ganz Deutschland verteilt, sondern die anderen Kleinen machen das halt unter sich aus, ja, am Ende des Tages, wenn es blöd läuft. Oder der Strom läuft dann halt nur noch lokal in irgendeinem Dorfnetz und sie kriegen gar nichts mehr vom Kuchen ab. Ende.
Und Konstanze.
Ja, ich würde mal gerne kurz noch was sagen zum Iran. Und zwar ist die Hälfte von den iranischen Drohnen, die sind wohl auf Dubai geflogen. Und Dubai stellt fest, dass die auch mit russischen Geranien, also mit dieser modernisierten Variante der Shahid-Drohnen geschossen haben. Also die Russen sind auch natürlich, wie kann es anders sein, im Nahen Osten mit Waffen involviert. So, dann habe ich jetzt noch was Schönes gefunden. Und zwar hat ja in der Nacht vom 2. zum 3. März haben die Ukrainer ja einen Hafen in Novorossiisk angegriffen. Der Hafen ist relativ platt, also da ist mächtig was kaputt gegangen. Und dabei sind 5 russische Kriegsschiffe beschädigt bzw. zerstört worden. Das ist echt heftig. Also da, ja, wie gesagt, ich will mal immer ein bisschen die Ukraine versuchen, wieder mit reinzubringen. Das wird die bei den ganzen anderen wichtigen Themen nicht vergessen. Weil, wie gesagt, meiner Meinung ist das Wichtigste. Wie Meloni schon gesagt hat, allein weil Russland da durchgekommen ist mit seinen ganzen Kriegen und Angriffen, insbesondere eben auch auf die Ukraine, weil das halt nun mal der massivste Angriff da ist. Deswegen ist jetzt das Chaos und jeder denkt jetzt, er kann da, jeder Diktator oder möchte gern Diktator, denkt jetzt, er kann da loslegen ungestraft. Ist ja bis jetzt auch alles ungestraft geblieben, mehr oder weniger. Ja, erstmal Ende.
Ja, und damit sind wir wieder am Anfang der Geschichte, wo eigentlich alle davor gewarnt haben, Russland einfach so machen zu lassen, weil das kriegen dann andere Leute auch mit und versuchen genau dasselbe. Ja, was soll ich dazu sagen? Damit wären wir wieder am Anfang der Geschichte. Hätte man doch, hätte man doch, hätte man doch. Hat man aber nicht und jetzt haben wir da unten das Drama am Gange. Ja, und für mich ist und bleibt immer noch der Kasus Knaxus, dass Trump wieder gewählt worden ist. Das ist wirklich ein Ereignis, was man sich hätte sparen können oder sparen müssen, weil der hat nun wirklich überhaupt gar nichts Positives für die Ukraine auf die Beine gestellt, in keinster Form und bis heute nicht. Und ich glaube auch, das wird er auch nicht mehr. Also dementsprechend haben wir tatsächlich dieses ganze Gerangel da unten jetzt dem Putin zu verdanken und unserem Nicht-Dagegenhalten und Nicht-Verständnis dafür, dass man das hätte stoppen müssen, und zwar in seinen Anfängen. Tja, manchmal braucht der Mensch als intelligenteste Spezies auf diesem Planeten dann doch ein bisschen länger, um irgendwas zu kapieren. Und das ist schlimm, weil leider Gottes wird in diesem Spiel, ja, ähnlich wie bei Harry Potter, das Zauberschach tatsächlich mit Menschenleben gespielt. Und das hätte man sich vorher überlegen müssen, glaube ich. Ja, man darf gespannt sein, was da unten alles noch so passiert, wer da alles noch involviert wird. Ich denke, wir sind mit dem Space auch durch soweit. Zumindest sehe ich keine Wortmeldungen mehr. Also ich bleibe meinem Thema treu und ich glaube auch, es ist immer noch richtig, auf der Seite der Ukraine zu stehen und weiterhin zu fordern, dass die nicht vergessen wird, weil, wie gesagt, momentan finde ich es schon wieder ein bisschen abartig, wie alle, aber auch wirklich alle ihren Spot jetzt auf den Iran richten. Sicherlich nicht verkehrt, das auch im Auge zu behalten, aber dadurch darf man nicht vergessen, dass in der Ukraine auch immer noch Menschen in den Gräben hocken, die da schon seit 2, 3, 4 Jahren hocken. Und ich krieg da jedes Mal die Wut bei. Also wie gesagt, wenn man, es ist nur ein lapidares Beispiel, aber wenn man 2 Talkshows in 2 Programmen an einem Abend hat und beide haben plötzlich das Thema Iran und besprechen quasi beide dasselbe, dann frage ich mich, was ist das für ein, wo ist der Sinn? Also was soll das? Und ja, irgendwie ist der Mensch so, aber ich wünschte, es wäre nicht so, ganz ehrlich gesagt. Der Ingo möchte noch was sagen. Ja, Moment. Ingo, bitteschön. Ingo?
Steht bei mir auf Verbinden.
Ah ja, dann ist er rausgeflogen. Ja gut, meine Lieben, was soll ich sagen? War jetzt nicht ein purer Ukraine-Space, sondern war eher die Beleuchtung von allem, was gerade im Moment ja uns quasi wörtlich gesehen um die Ohren fliegt. Ich find's erschreckend, wie gesagt, dass sich die Menschheit plötzlich wieder dahin entwickelt, dass man Krieg für eine super Konfliktlösung hält. Hätten wir eigentlich schon längst im Rahmen der Geschichte lernen können, dass das noch nie was gebracht hat. Und wird wahrscheinlich auch in diesem Sinne nichts bringen. Und ich finde es einfach ja verwerflich, dass die Ukraine gerade schon wieder auf die hinteren Plätze gerutscht ist im Fokus. Und gehört sich einfach nicht in meinen Augen. Ja, was soll ich sagen? Also, meine Lieben, ein spontaner Space, der sich als sehr interessant entwickelt hat, finde ich. Viele coole Wortmeldungen, Dankeschön dafür. Und Dankeschön dafür, dass ihr alle wieder da wart. Wie gesagt, alles den komischen Arbeitszeiten meines Mannes geschuldet. Aber hat ja funktioniert. Und Gott sei Dank ist er auch stabil geblieben. Liebe Birgit, danke nochmal dafür. Birgit ist hier unser Space-Stabilisator. Die Tinta hat gestern ein schönes Bild dazu gepostet. Ja, Tinta selber hat wieder nicht mitgekriegt, dass ein Space ist. Das heißt, ich kriege morgen wieder verbale Haue dafür. Aber ich erreiche halt auch nicht immer jeden. Aber Tinta ist da immer ganz angestochen, wenn sie irgendeinen Space verpasst. Liebe Tinta, wenn du nachhörst, hallihallo, Kuckuck, du hast wieder mal einen verpasst. Ja, danke schön, Mario, dass du trotz spontan auch als Co-Host gewirkt hast. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe auch gesehen, ein, zwei sind heute schon fliegen gegangen. Dankeschön. Danke, Raik, dafür, dass du uns am Anfang eine super Zusammenfassung gegeben hast für die, die gar nicht auf dem Laufenden sind. Und vielen Dank an alle anderen. Und danke auch Harmony, die ja immer wieder neue Meldungen reingebracht hat. Heute ist Harmony hin und her gerannt und hat die neuesten Zeitungen besorgt. Ja, also ich verweise nochmal auf die gute Giorgia Meloni. Die hat tatsächlich den Satz gesagt, den ich eigentlich auch sagen würde und sofort unterschreibe. Diesen ganzen Rummel, der jetzt da unten im Nahen Osten stattfindet, haben wir Russland zu verdanken mit dem Überfall auf die Ukraine. Und weil wir da nicht geschaltet haben, um das Ganze einzudämmen. Jetzt haben wir die Rechnung und mal gucken, wie sie uns um die Ohren fliegt oder auch nicht. Man darf abwarten. Ja, was soll ich sagen? Dankeschön und Slava Ukraini und kommt gut durch die Nacht. Und mal gucken, wann der nächste Space kommt. Ich habe bis jetzt noch keinen Plan. Ich weiß allerdings, dass der nächste Gast wird sein, der Dr. Jochen Kleinschmidt. So viel weiß ich schon mal. Da kann ich euch das genaue Datum aber noch nicht sagen, aber der kommt auf jeden Fall. Und vielleicht hat er dann auch ein paar Antworten im Gepäck. Also, bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Keine Ahnung, der nächste Spontanspace bahnt sich bestimmt an. Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön fürs treue Zuhören.